liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom TV-Serienstar-Podcast. Und hallo Sebastian.
Hallo Dominik. Es freut mich, dich wieder zu hören.
Oh ja, freut mich auch, dich zu hören. Sebastian, worüber wollen wir heute sprechen?
Ja, heute haben wir uns wieder ein Leckerbissen aus den 80er Jahren rausgesucht. Mhm. Und zwar steht heute bei uns Airwolf auf dem Programm.
Ja, das kein Umschweifen, direkt zur Sache, genau. Ja, Airwolf, eine Serie aus den 80ern, ach, wer hätte es gedacht.
Mhm. Ja.
Die, wie soll ich sagen, sowohl innerhalb des Serienuniversums, wenn man so sagen kann, als auch außerhalb eine sehr traurige Geschichte hat, würde ich mal sagen.
Ja, kann man schon sagen. Sowohl die Serie hat ja nur 3 Staffeln gehabt, also hat auch ein schnelles Ende dann. Und auch, beim Hauptdarsteller war es jetzt vielleicht kein schnelles Ende, aber auch eher ein trauriges. Aber da werden wir bestimmt noch drauf zu sprechen kommen.
Genau. Um da direkt mal einzusteigen, wir hatten ja schon bei der letzten Folge, als wir über Wer ist hier der Boss gesprochen hatten, diesen ja nicht ganz so schönen Aufhänger, dass eine der Darstellerinnen kurz vorher verstorben ist. Und tatsächlich ist es jetzt wieder der Fall, so schlimm das klingt.
Ja, manche mögen jetzt denken, wir haben einfach gewartet, bis jemand stirbt und haben uns an diese Serie ausgesucht. Aber es war wirklich so. Wir hatten uns darüber unterhalten, welche Serie wir als nächstes besprechen wollten, sind da auf Airwolf gekommen und just 2 Tage später kam dann die Meldung über die Nachrichtendienste, dass der Hauptdarsteller verstorben ist. Man könnte jetzt sagen, dass wir vielleicht so ein bisschen so die Doombringer sind für so manche Seriendarsteller. vielleicht sollten wir daraus eine Marktstrategie machen. Einfach mal so ein paar Seriendarsteller anschreiben hier, schickt uns Geld, dann reden wir nicht über euch.
Ja, das habe ich auch schon gedacht. Das ist zwar unglaublich makaber, so zu denken, aber einfach zu sagen, hey, schaut mal hier in unsere Vita. Wir haben 2 Podcasts gemacht, 2 Darsteller sind gestorben, gerade just in diesem Zeitpunkt. Und passt mal auf, dass wir nicht über eure Serie reden. Und hier ist übrigens die Bankverbindung. Wir nehmen auch PayPal. Ich habe mich jetzt auch nicht getraut, nochmal nachzusehen, ob nicht vielleicht mittlerweile von Folge 1 noch irgendjemand verstorben ist.
Ja, ich glaube, das liegt aber einfach auch an der Sache, dass wir halt über Serien hauptsächlich sprechen, die in den 80er Jahren rausgekommen sind. Das sind ja dann ja schon fast 40 Jahre, die da vergangen sind. Und dann sind halt Hauptdarsteller, die in der Zeit halt zwischen 30 und 40 Jahre alt sind, waren prädestiniert dafür, jetzt so langsam halt auch ihr Ableben zu finden. Und ich glaube, das wird uns noch häufiger während unserer Produktion über den Weg laufen, dass da Leute dann verstorben sind. Vielleicht auch gerade erst.
Also du meinst, die Leute sind halt leider alle jetzt dann so langsam mal fällig.
Ja, es ist halt der Lauf der Dinge. 70 bis 80 Jahre ist halt doch schon ein recht gutes Alter für Schauspieler, die wie bekannterweise die meisten nicht gerade sehr gesund gelebt haben.
Ja, aber das ist ja auch an sich eine ganz, ganz gute Sache, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt dieses Projekt gestartet haben, um quasi nochmal so die Leute, kurz bevor sie dann endgültig von der Bildfläche verschwinden, da nochmal drüber zu sprechen und das Ganze nochmal zu thematisieren. Also besterer Zeitpunkt könnte eigentlich gar nicht einfallen und oh Gott, das klingt alles ganz schön.
Ja, sehr makaber. Ja. Ich glaube, den Leuten selber, denen ist das Schnuppe egal, ob wir nun über sie reden oder nicht. Ich glaube, die wollen eher länger leben.
Ja.
Aber das ist ein anderes Thema.
Okay, ich glaube, bevor wir jetzt weiter uns in diese Thematik verrennen, starten wir doch einfach mal direkt mit Airwolf, der
genau.
Serie. Hast du ein paar Daten für mich?
Genau, wollen wir mal mit den Eckdaten anfangen?
Ja, gerne.
Also, die Serie lief in Amerika bei CBS, hatte ihre Erstausstrahlung am 22.01.1984. Da kommen wir auch schon gleich zu einer Besonderheit. Airwolf selber hatte 3 Staffeln, wobei es dann aber noch eine Serie gab namens Airwolf 2, was in Amerika gesondert gezeigt worden ist, bei uns in Deutschland aber zusammen dann mit Airwolf in einem Block gezeigt worden ist. Um das jetzt mal ein bisschen aufzudröseln, Airwolf in Amerika halt wie gesagt CBS 1984, kam dann nach Deutschland bei Sat.1 am 22.04.1986 mit der Pilotfolge. Waren dann insgesamt, wenn man halt alle 4 Staffeln zusammennimmt, ich glaube 80 Episoden, die man sich dann jetzt anschauen konnte. Kann man heutzutage auch sich anschauen, weil alle Folgen sind als DVD oder auch als Blu-ray erschienen. Da gibt's auch eine schöne Sammelbox für die die sich das zulegen wollen. Die Serie wurde kreiert von Donald P. Belisario, eine Person, auf die wir auch noch häufiger bei unserem Podcast treffen werden, weil er halt doch auch in den 80er Jahren einige Serien gemacht hat und die halt auch ziemlich bekannt sind. Da wäre jetzt zum Beispiel erst einfach mal nochmal Magnum zu nennen.
Ich glaube, wir haben Belisario auch schon in der ersten Folge genannt, mal kurz, weil er ja doch viel mit Glenn A. Larson auch zusammengearbeitet hat.
Genau,
ja. Also ist auch so ein Urgestein der 80er Jahre Serienlandschaft.
Ne? Er ist halt einer, der auch noch heute arbeitet, hat zum Beispiel auch Navy CIS ist von ihm. Es sind halt sehr häufig Serien, die halt mit Militär zu tun haben. Mhm. Wollen wir mal ein bisschen weitergehen. Was kann man zu dieser Serie sagen? Die Serie besteht eigentlich aus einem Cast aus, ich würde jetzt mal anfangen mit zwei Hauptdarstellern. Da kommen dann noch ein paar Nebendarsteller, die halt immer wieder auftauchen, noch dazu. In der zweiten Staffel kommt dann noch eine Hauptdarstellerin dazu. Und halt das Ganze, was halt auch der Name gibt, ist halt dieser Helikopter, der halt Airwolf heißt, den man halt nicht auch schon fast als Hauptdarsteller bezeichnen könnte.
Bist du dir da sicher, dass man den Helikopter als einen Hauptdarsteller bezeichnen könnte? Da ist, glaube ich, ordentlich drüber zu diskutieren. Ich bin nämlich der Meinung, nein.
Ja, also sagen wir es mal so, ohne den Helikopter, glaube ich, hätte ich diese Serie nicht gesehen.
Ja, ja, klar, klar, klar. Das ist ja auch der Namensgeber der ganzen Sache. Aber in dem Zusammenhang, ich werde es gerade schon mal spoilern, wir müssen, wenn wir über Airwolf reden, auch unweigerlich über Knight Rider bzw. Kid sprechen.
Natürlich, also das ist halt in den 80er Jahren insgesamt immer so gewesen, dass es da ziemlich viele Serien gab, wo es um die Hauptdarsteller und dann ihr Gefährt ging. Also es gab ja auch noch eine sehr kurzlebige Serie, Street Hawk, da war es ein Motorrad. Natürlich kann man jetzt sagen, dass Airwolf nicht ein Charakter ist wie Kid, weil er natürlich einfach nicht diese Sprachsensoren oder die Möglichkeit hat, sich zu artikulieren. Aber sagen wir, es war vielleicht Hauptdarsteller, war ein falscher Ausdruck, aber es ist auf jeden Fall ein zentraler Punkt in der Serie.
Ja, 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 genau. Da würde ich dann später gerne mal einhaken, wie und ob man Airwolf charakterisieren kann.
Er ist eine Bitch.
Hola, okay, hat schon ganz schöne Geschütze, die da gleich aufgefahren werden. Ich bin sehr gespannt auf die weitere Diskussion.
Ja, ich warte immer noch auf die erste Folge, die dann, wo wir ein E dran setzen müssen.
Ein E?
Für explizit.
Ach so, war das nicht ein R für R-rated? Nein?
Ach nee, ich glaub, ist dann ein E. Bei Podcast stimmt. Ist es ein E.
Ein E, na gut. Nee, ich glaube nicht. Aber ich glaube, wir haben ja überlegt, wann kommt eine Folge, wo wir mal vielleicht unterschiedlicher Meinung sein werden. Ob die Serie, ja, egal. Wir werden sehen, in welche Richtung es geht. Ja, aber lass uns doch erstmal im Vorfeld noch so ein bisschen die Eckdaten weitermachen. Wir haben ja schon so Erstausstrahlung, Anzahl der Staffeln, Folgen, wer die Serie gemacht hat. Wollen wir direkt zu den Darstellern rübergehen?
Ja, das können wir gerne machen. Also ich glaube, interessant für die Besprechung einfach sind insgesamt dann am Schluss vier Charaktere. In der ersten Staffel sind halt eindeutig die Hauptcharaktere. Jetzt ist die Frage, soll ich den englischen oder den deutschen Namen nehmen? Weil das ist schon eine Besonderheit. Der Hauptdarsteller im Deutschen Huckleberry Hawk hat nämlich einen anderen Namen als im englischen Original, weil im Englischen heißt er Stringfellow Hawk. Da haben sich wohl die Macher gesagt, als sie das dann ins Deutsche synchronisiert haben hier, Stringfellow ist jetzt nicht so der bekannte Name, ist auch wahrscheinlich in Amerika kein bekannter Name, aber damit werden viele Probleme haben und haben ihn deswegen dann einfach umbenannt in Huckleberry, was jetzt auch halt ein typisch amerikanischer Name ist. Ob das jetzt so viel Sinn gemacht hat, naja.
Huckleberry, Heidelbeere ist es, glaube ich, im Deutschen übersetzt. Ich habe ihn mir aufgeschrieben als Hawk Huckleberry Stringfellow. Also Huckleberry so der Rufname und eigentlich heißt er Hawk Stringfellow.
Ja, so nee, aber das war im Deutschen echt, haben sie ihn Huckleberry Hawk genannt. Also komplett alles, wo im Amerikanischen immer Stringfellow gesagt worden ist, wurde mit Huckleberry ersetzt. Und natürlich war es Tom Sawyer und Huckleberry Finn, worauf ich anspielen will. Und ich glaube, sie haben halt auch diesen Namen dann gewählt, um halt einfach so sein Freiheitsbestreben noch so ein bisschen zu untermalen, weil ja Huckleberry aus diesem klassischen Roman ja doch schon eher für diesen herumziehenden Charakter bekannt
ja,
ist.
Ja, über seine Charaktereigenschaften wird noch ausführlich zu reden sein. Da gibt es nämlich einige Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Denn für mich persönlich ist dieser Hawk, so nachdem ich ein paar Folgen mir angeguckt habe, ein ganz schöner Unsympath. Aber schauen wir mal. Wie würdest du eigentlich, also es wird Hawk ausgesprochen, gell?
Hawk würde ich schon sagen. Hat zwar noch ein E hinten dran, aber
ja, genau.
In den Hawkey Folgen wird auch immer Hawk gesagt.
Klingt aber komisch, gell? Hawk, Hawkey. Ja. Das ist merkwürdig.
Das ist einfach ein stummes E.
Ein stummes E, sehr schön. Ja. Von wem wurde denn Hawk dargestellt?
Ja, gespielt hat diese Rolle Jean-Michel Vincent. Ein Typ, wie soll ich sagen, ja, damals wurde häufig, also nicht damals, sondern heutzutage wird eher einen häufigen Vergleich gezogen, dass er wohl der Brad Pitt seiner damaligen Generation gewesen sein soll. Finde ich persönlich ein bisschen übertrieben.
Ja.
Aber das habe ich häufiger in irgendwelchen Interviews und Retrospektiven über ihn gehört. Er selber hat insgesamt in über 50 Filmen mitgespielt, war damals schon so ein angehender Star. Also er hatte angefangen seine Karriere in Rollen mit Filmen mit John Wayne, Charles Bronson, Robert Mitchum. Also schon ganz gute Namen und man hat ihm eigentlich eine große Zukunft vorausgesagt. Airwolf war dann auch so seine erste große Serie, war dann auch ein richtig großer Erfolg in der ersten Staffel und man konnte eigentlich, hatte abgesehen, dass aus ihm echt eine große, also dass da eine große Karriere hinten dran steht. Mhm. Das hat sich dann aber nicht so ergeben.
Genau, da geht ja schon das erste traurige Kapitel dieser heutigen Podcast-Episode los, ne?
Wollen wir da schon Leben jetzt direkt drüber reden oder wollen wir uns das ein bisschen nach hinten schieben und erstmal über die anderen Schauspieler was sagen?
Ach, keine Ahnung. Ich würde eigentlich schon sagen, dass wir das jetzt machen, auch mit ihm und den ganzen Darstellern und dann in die Serie einsteigen. Ich meine, es ist ja jetzt auch sehr zeitnah eben auch, wir haben ja angedeutet, gerade weil der verstorben ist vor nicht allzu langer Zeit, der Schauspieler. 10. Februar habe ich hier stehen, 2019.
Ja. Es hat auch noch ein bisschen gedauert, bis es dann in die Medien geschafft hat, dass er verstorben ist. Einer seiner Mentoren, mit dem er halt schon früher gespielt hat, Robert Mitchum, ist halt auch eine Person, die dafür bekannt war, dass er ein harter Trinker war. John Michael hat halt mit 21, wo er dann halt so angefangen hat, diese großen Rollen zu spielen, war das halt sein Vorbild und hat halt häufig mit diesen Leuten zusammen getrunken. Also John Wayne war jetzt auch ein Nichtverächter der alkoholischen Kost. Und ist halt dort mit Alkohol und das sehr stark in Kontakt gekommen.
Ein Nichtverächter der alkoholischen Kost. Das ist auch eine schöne Umschreibung für einen Alkoholiker.
Für einen Säufer, ja. Also
so ja, ist das sagen wir halt, wie es ist. Er war schwerster Alkoholiker, ne? Und das ging auch schon während den Dreharbeiten zu Airwolf los und hat auch entsprechende Probleme schon für gesorgt.
Ja, ja, ich hatte ein Interview gesehen mit einem Produktionsassistenten, der halt gemeint hatte, das war halt schon recht früh. In der ersten Staffel hat das noch keine Auswirkungen gehabt. Da hat man an seinen Trailer geklopft, hat gesagt, hier, hallo, Aufnahme startet. Dann ist auch John Michael rausgekommen und das war kein Problem. In der zweiten Staffel kam es dann schon so dazu, dass man dann schon ihm angemerkt hat, dass er anscheinend ein Intus sitzen hatte während der Produktion. Man konnte das aber noch ganz gut überspielen. Aber dann in der dritten Staffel war es halt wohl so, dass er nicht nur Alkohol, sondern auch Kokain zu sich genommen hat und dass es da dann zu massiven Produktionsverzögerungen gekommen ist, weil man halt einfach mit ihm nicht drehen konnte an manchen Tagen. Und da sind dann halt auch einfach die Produktionskosten in die Höhe geschnellt, weil wenn du erstmal so ein Team zusammengestellt hast, um für einen Drehtag, insbesondere noch mit Helikoptern und was weiß ich nicht, und dann nicht drehen kannst, dann sind halt extreme Kosten dahinter, die dann anfallen. Und das war halt auch einer der Gründe, warum die Serie halt nach der dritten Staffel nicht weitergeführt worden ist. Weil die Einschaltquoten waren eigentlich recht gut. Waren nicht so gut wie in der ersten Staffel. Da gab es halt auch noch andere Gründe, auf die werde ich auch noch zu sprechen kommen. Aber Jean-Michel Vincent war da schon ein erheblicher Grund, dass die Serie abgesetzt worden ist.
Ja, der ist ja auch mehrmals wegen Körperverletzung, Betrunkenheit am Steuer und so weiter ja nicht nur angeklagt, sondern auch ins Gefängnis geschickt worden.
Genau, hatte später halt immer noch Probleme mit dem Alkohol, was sich dann halt auch noch so sehr ausgewirkt hat, dass er halt auch Autounfälle im Alkoholeinfluss verursacht hat. Da gibt's dann zum Beispiel auch, das war irgendwann mal 94 oder 95, hat er einen Autounfall gehabt, wo er durch die Windschutzscheibe geflogen ist, war dann kurz im Krankenhaus und ist dann bei den Dreharbeiten für den Film Redline, den ich jetzt selber nicht kenne, aufgetaucht mit den Verletzungen, die er noch im Gesicht hatte, um halt dort seine Rolle weiterzuspielen. Ja. Kann man sich auf YouTube auch dann Filmausschnitte davon anschauen, wo er halt da mit aufgesprengter Lippe und blauen Flecken und was weiß ich nicht halt beim Set aufgetaucht ist und halt seine Rolle spielt.
Also wir wollen ja jetzt hier nicht irgendwie so ein Bashing betreiben oder uns jetzt darüber lustig machen. Es zieht sich halt tragischerweise wirklich wie ein roter Faden. Der ist davon nie so richtig losgekommen. Es zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben und durch seine ganze Karriere. Und er hat sich da wirklich das Ding, ja, systematisch hat er sich quasi zugrunde gesoffen. Und
ja, was auch schade ist,
seine Karriere zerstört.
er war halt eigentlich ein guter Schauspieler. Also ich glaube, wenn er den Alkohol unter Kontrolle gekriegt hätte, hätte er wirklich eine große Karriere machen können. Mhm. Aber dann, was halt dann wirklich sein Ende bedeutet hat, war halt, dass er dann nochmal 2 Jahre später nochmal einen Unfall hatte unter Alkoholeinfluss. Da ist er wohl seiner Frau hinten reingefahren in ihren Wagen, wobei er sich halt 3 Wirbel im Genick angebrochen hat. Und man ihn intubieren musste und dabei bei der Intubation ist halt wurden seine Stimmbänder beschädigt, was halt seine Stimme dann in Mitleidenschaft gezogen hat. Wenn man sich dann so Interviews von ihm anhört, die dann so Ende der 90er in den 2000er entstanden ist, merkt man halt schon, dass er ziemliche Probleme hat mit dem Sprechen. Er hat es ja selber nie eingesehen, dass seine Karriere eigentlich zu Ende ist. Also ich hatte ein Interview gesehen bei ABC, wo sie ihn zu zweit in den Stuhl reingehievt haben, weil er schon selber nicht mehr geschafft hat und ihn dann halt Fragen zu seiner Vergangenheit gestellt haben und er dann dabei gesagt hat, er wartet halt auf die nächsten Angebote für seine nächste Rolle.
Ja, so eine völlige Selbstverleugnung fast schon, ne? Oder ja. Verleugnung der Realität quasi, wo er sich, also kann natürlich sein, ne? Dass er da dann auch irgendwann psychisch drunter gelitten hat und das alles selber nicht so verkraftet hat. Und das geht ja noch weiter, ne? Das ist ja dann auch ein ganz weiteres schlimmes Schicksal. Ich weiß nicht, ob du vorher noch was zu erwähnen hast, aber was dann 2014 ja auch noch passiert ist, ne?
Genau, das wäre halt auch der nächste Punkt, den ich halt hatte, dass halt durch seine Alkohol-Eskapaden er halt auch gesundheitliche Probleme mit dem Herzen hatte und das halt mit der Durchblutung. Und
Arterienprobleme, ja.
Genau, und deswegen er halt dann 2 OPs hatte, wo ihm halt der rechte Unterschenkel amputiert werden musste.
Also das ist der Wahnsinn, also von, wie du gesagt hast, der, was hast du gemeint, der Brad Pitt,
genau.
So ein bisschen zu Alkohol, Autounfälle, dann die Stimmbänder und dann sowas, dann noch mit den Beinen. Also es ist auch Wahnsinn, wenn man sich ein paar Fotos von ihm anguckt, wie er in den letzten Jahren ausgesehen hat oder allgemein mal einfach so eine Entwicklung von ihm auf Fotos aus der Presse. Das ist übel. Das ist ganz, ganz übel, das zu sehen.
Ist schon extrem traurig, ja.
Ja, ja. Ja, und dann, ich glaube, er ist dann an Herzversagen. Okay, an Herzversagen stirbt man letztendlich immer. Man hat das Herz aufzuschlagen, aber
Das dürfte wahrscheinlich mit seinen arteriellen Problemen zusammengehangen haben, dass dann halt irgendwo das Herz dann einfach das nicht mehr mitgemacht hat.
Also einfach seinen ganzen Körper zugrunde gerichtet. Ja. Krass, zumal es ja auch irgendwie schon, um mal vorauszugreifen, so das komplette Gegenteil ist eigentlich von der Figur, die er in Airwolf verkörpert hat, ne?
Ja, das ist schon läuft schon sehr konträr, ja.
Ist der Wahnsinn, ja. Wollen wir mal zum nächsten Darsteller übergehen?
Ja, das ist jetzt schon ein krasser Wechsel da halt von dieser depressiven Geschichte von Jean-Michel Vincent. Der nächste Darsteller ist Ernest Borgnine, der Dominic Santini in dieser Serie spielt. Ernest Borgnine hat eine großartige Karriere in Hollywood hingelegt. Hat auch, wie alt ist der Mann denn geworden? Ich glaube 95 oder sowas ist er geworden. Hat sogar mit Martin einen Oscar gewonnen und mir im Herzen immer ist er eigentlich geblieben wegen seiner Rolle in Die Klapperschlange, Escape from New York, als der Taxifahrer, der Snake Plissken durch die Stadt fährt.
Also er ist 2012 gestorben, im Alter von 95 Jahren, ja. Und ist mir auch, also das ist so, Ernest Borgnine, der Name hat mir überhaupt nichts gesagt, aber wenn du den Schauspieler halt siehst, dann weißt du ganz genau, den habe ich doch schon da gesehen und dort gesehen und hier gesehen. Also ich glaube so mit einer der bekanntesten, kann man das auch mit sagen, Nebendarsteller, der in unglaublich vielen Filmen immer irgendwo mit dabei war.
Also er hat in über 100 Filmen mitgespielt, war Darsteller, also regelmäßiger Darsteller in 3 Serien. Das eine war auch, jetzt fällt mir der Name nicht ein, McCallan's Navy oder sowas. Den jüngeren Amerikanern dürfte er wahrscheinlich auch bekannt sein, weil er die Stimme von Mermaid Man bei SpongeBob war. Hat auch in Verdammt in alle Ewigkeit mitgespielt, diesen Burt Reynolds Klassiker. Dann vielleicht kennst du ihn auch noch aus Die Höllenfahrt der Poseidon aus dem 70er-Jahre-Film.
War das dieses Schiff, das irgendwie gesunken ist oder sowas? Ich weiß es gar nicht.
Also das umkippt, das Schiff, das halt umkippt, alles auf dem Kopf steht und sie dann halt versuchen müssen, durch den Rumpf
das Schiff zu verlassen. Das war so 70er-Jahre, wo so diese Katastrophenfilme ganz, ganz groß dabei waren. Ja.
Gab es auch mal noch ein Remake mit Kurt Russell in den 2000ern. Ja, also Ernest Borgnine ist ein ganz großer, hat mir immer gefallen in seinen Filmen. Was auch noch vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, ist halt, dass er im Deutschen auch die Synchronstimme von, ich weiß jetzt leider den Namen nicht von demjenigen, der dann aber später zum Beispiel auch Captain Blaubeer gesprochen hat.
Ja gut, das ist natürlich schon eine grundsympathische Stimme.
Also das hat halt nochmal ein bisschen so dazu beigetragen.
Ja, aber er ist ja auch so ein bisschen, also auch seine Rolle, würde ich sagen. Ich habe es auch mal so bei ihm oft das Gefühl gehabt, er spielt immer häufig so ein bisschen sich selbst. Er wirkt ja immer so wie der freundliche Choleriker, so leicht, war so mein Eindruck. Oder der freundliche väterliche Choleriker, wenn man so sagen kann. Also immer so ein bisschen eine kurze Zündschnur, hält auch, sagt, was er denkt, haut ein bisschen auf den Putz. Also sehr amerikanisch.
Also man muss halt sagen, dass vor Airwolf hat er halt die meisten seiner Rollen waren halt dann doch eher häufig Bösewichter. Also er hat auch bei Wild Bunch mitgespielt, diesen Western, wo er jetzt nicht gerade der netteste Charakter war. War eigentlich eher bekannt dafür, glaube ich, halt auch eher Bösewichter zu spielen. Obwohl halt seinen Oscar bei Marty, wo er halt diesen sympathischen Metzger spielt, das ist halt doch schon eher positiv behaftet.
Ja, es sind wahnsinnig viele Filme. Wie gesagt, ich kenne ihn echt immer nur so als das Gesicht hast du da gesehen, dort gesehen, so als Nebendarsteller. Und ganz bekannt ist einfach sein Grinsen auch, was er immer dabei hat. Ne? Also das ist schon, da hatten sie sich schon einen guten Typen rausgesucht quasi als Sidekick, kann man ja so
also
sagen.
Also er war auf jeden Fall bekannt. Ein Oscar-Gewinner für eine Serie zu gewinnen ist jetzt nicht so leicht, glaube ich.
Ja, Zuschauer Ernest Borgnine einfach mal googeln und wenn man das Bild sieht, dann weiß man sofort, ach ja klar, den hat man schon in zig anderen Sachen gesehen. Ja.
Dann würde ich mal weitergehen. Der nächste Charakter, der immer wieder auftaucht, aber würde ich jetzt nicht als Hauptcharakter bezeichnen, weil er halt, ja, bei ihm ist immer so die Rolle so ein bisschen zwiespältig, ob er nun wirklich zusammen mit denen arbeitet oder gegen die beiden. Das ist halt der Charakter von Archangel, gespielt von Alex Cord. Jetzt fällt mir gerade sein kompletter Serienname gar nicht ein.
Ich habe mir das aber mit dem Archangel auch aufgeschrieben, ob er der wirklich der Gute oder der Böse ist. Also Michael Archangel Coldsmith Briggs III. The Third?
Die der Namen Dritte. Dieser Serie sind halt schon sehr interessant. Da werden wir, glaube ich, auch nochmal darauf zukommen. Das sind halt typische Telling Names. Ja.
Man kann sich am ehesten merken, das war der coole Typ im weißen Anzug mit der Augenklappe und dem
Gehstock. Genau, zu dem weißen Anzug werde ich nachher auch noch kommen. Wollen wir erstmal was zu Alex Cord sagen? Alex Cord ist jetzt ein Schauspieler, der mir ansonsten überhaupt nicht präsent war. Ich habe mal in seine Vita reingeguckt und habe halt gesehen, der Typ hat eigentlich nur kleine Rollen in Serien gespielt fast. Also er hat 300 Folgen in verschiedenen Serien gespielt, also ansonsten ist das ein vollkommen unbeschriebenes Blatt für mich. Hat zwar ein sehr markantes Gesicht, wie ich finde. Also in Airwolf, man erkennt ihn sofort mit dem geschwärzten Glas in seiner Brille und dem Gehstock. Also sehr markant.
Ja, stimmt, geschwärztes Glas. Ich habe ihn immer als Augenklappe abgespeichert. Dann war das jetzt beim Wiederschauen. Ach nee, der hat ja keine Augenklappe, der hat ja nur so ein geschwärztes Glas. Und jetzt habe ich schon automatisch wieder Augenklappe gesagt. Da siehst du mal, obwohl ich die Folgen jetzt kürzlich mir alle zum Teil wieder angeguckt habe, ist in meiner Kindheitserinnerung die Augenklappe abgespeichert und wird auch nicht so leicht
überschrieben. Ja, das kenne ich auch. Das ist so ein paar Sachen von Serien, die ich einfach bei mir von damals so abgespeichert habe, dann bin ich auch noch felsenfest davon heute überzeugt, dass das so war. Ja. Selbst wenn mir andere Leute dann beweisen würden, dass es nicht so wäre, würde ich es nicht glauben.
Also, geschwärztes Brillenglas, genau. Ja, keine Augenklappe.
Das ist halt dieser Alex Cord, über den ich sonst eigentlich nichts mehr sagen kann, genauso wie halt auch über die nächste Darstellerin, Jean, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, Bruce Scott, die dann in der zweiten Staffel dazu gekommen ist, die Caitlin O'Shaughnessy spielt. Bei ihr habe ich dann halt auch mal nachgeguckt und kann halt auch nur Serien finden, in denen sie aufgetreten ist. Sie hat in 10 Folgen von Magnum mitgespielt und ansonsten halt auch nichts Bekanntes, wo man sie dann noch kennen würde.
Du hast noch Deborah Pratt übersprungen oder wer die noch bekommen?
Nee, weil ich die jetzt eigentlich nicht für so erwähnungswichtig gehalten hatte. Das ist die aus der ersten Folge, oder?
Ich dachte, das wäre die Assistentin vom Archangel.
Genau, in der ersten Folge aber bloß. Das ist, ah nee.
Nee, Marella ist doch eigentlich diejenige, die die ganze Zeit dabei ist, oder?
Ja, stimmt. Das ist die, ja okay, ich habe es jetzt gerade mit dem Love Interest aus der Pilotfolge verwechselt. Ja, aber man muss ja sowieso sagen, dass diese ganzen Frauen, die bei Archangel dabei sind, die dann später auch in der zweiten und dritten Staffel auftauchen, eigentlich eher nur hübsches Beiwerk sind und jetzt nicht irgendwie was zur Folge beitragen.
Ja, aber da kommen wir jetzt auch gerade, das ist ein ganz schönes Beispiel auch für die Serie, dass wir uns jetzt gerade bei den beiden Nebendarstellerinnen so vertan haben oder uns unsicher waren. Die Serie wird tatsächlich in erster Linie von den beiden Hauptdarstellern getragen, dann noch so ein bisschen der Archangel dabei und ab dann fängt es an, sich schon ganz schön zu verlaufen so und ist auch dann alles ein bisschen schwer greifbar, genauso wie die Serie an sich so ein bisschen die Hintergrundgeschichte auch, meiner Ansicht nach. Aber ja, sehr viele mehr Darsteller haben wir schon.
Nö, das sind halt, muss man halt sagen, dass in der zweiten Staffel halt dann halt noch, wie gesagt, diese Jean-Bruce Scott dazukommt. Das war aber von der Produktionsfirma so gewollt. Also das war ein Punkt, wo es dann halt auch zu Streitigkeiten mit Belisario gekommen ist, weil die Produktionsfirma wollte halt, dass ab der zweiten Staffel halt auch ein weiblicher Charakter mit bei diesem Team dabei ist und wollte das Ganze halt familientauglicher machen. Belisario sah das nicht so. Und naja, da hat sich das die Produktionsfirma halt durchgesetzt und dann kam halt ab der zweiten Staffel halt diese Jean-Bruce Scott dazu, von der man halt halten kann, was man will. Also, weil sie ist halt auch teilweise echt nur hübsches Beiwerk.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, keine Folge gesehen, wo sie dabei war, wenn ich überlege. Ich habe mal so quer reingeguckt. War sie dann bei den späteren Staffeln dann in jeder Folge dabei?
Also in der zweiten und dritten Staffel kommt sie halt immer mal wieder vor. Also sie steht zwar bei 44 Folgen dabei, weil sie halt einfach im Vorspann auch immer erwähnt wird. Da sind halt auch viele Folgen dabei, wo sie halt gar nicht dann auftaucht oder dann halt auch nur nebenbei. Also es ist halt ein sehr komischer Charakter, weil also ihr erstes Auftreten ist halt in der Pilotfolge der zweiten Staffel. Da ist es so, dass sie in so einem Gebiet Sheriff oder Hilfs-Sheriff ist, die halt mit dem Helikopter rumfliegt. Habe ich jetzt nicht so häufig mitbekommen, dass halt die Polizei so viel mit Helikoptern arbeiten würde.
Na gut, in der Serie arbeiten sie alle mit Helikoptern. Also da ist ein totaler Helikopter-Überschuss. Das ist der Wahnsinn. Da ist wirklich, also da wird quasi Helikopter Autos werden durch Helikopter
ersetzt. Ja, also in dieser Folge, ersten Folge der zweiten Staffel, da ist es halt so, dass ein alter Bekannter von Hawk ihn anruft, weil er gerade aus dem Knast abgehauen ist. Ihm halt sagen will, hier, ich hau nach Mexiko ab. Hawk will halt nachschauen, was mit dem passiert ist, weil der wird dann halt von dem Sheriff dieser Stadt halt festgenommen und wird dann halt...
Ach doch, die Folge habe ich tatsächlich gesehen. Ach herrje, die war das dann, die...
Und wird dann so eine für menschliche Jagd halt verwendet. Und sie ist halt diese Pilotin, die dann halt von einem anderen County oder sowas, keine Ahnung, als Helikopterpolizistin da halt reingerät. Hawk muss sie dann natürlich retten und dann taucht sie auf einmal zwei Folgen oder drei Folgen später halt auf und tritt dem Team bei, was halt doch schon ein bisschen hanebüchen ist.
Ja, das Team. werden wir gleich die gesamte Grundkonstellation ist irgendwie ohnehin so ein bisschen schwer. Hab mich damit schwer getan, das irgendwie zu greifen. Aber ich würde gerne noch eine weitere schillernde Figur im Vorfeld nennen, die dazu beigetragen hat, dass diese Serie so ikonisch sich irgendwo verankert hat. Und zwar Sylvester, wie spricht man ihn aus? LeVay?
Oh, jetzt hast du mich aber auf einem falschen Fuß erwischt.
Das ist derjenige, der die Musik gemacht hat, die Titelmelodie. Und über die Titelmelodie würde ich gerne gerade mal kurz ein paar Worte verlieren.
Ja, natürlich.
Die ist ja eigentlich, die ist ja wahnsinnig ikonisch, also bekannt. Die Airwolf-Melodie, die kennt man einfach. Wenn man die ersten paar Takte hört, dann weiß man genau. Und so ein bisschen aus der Zeit kommt oder sich mit der Zeit auskennt, weiß man sofort, das ist die Melodie von Airwolf. Auch zigmal in irgendwelchen Remixen verwendet worden, in irgendwelchen Techno-Remixen und sonst irgendwas. Lustiges, was ich eben noch erwähnen wollte, ist der Komponist. hat unter anderem auch zum Beispiel die Musik von Hot Shots gemacht.
Okay. Ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, ich kann mich jetzt nicht an die Musik aus dem Film Hot Shots erinnern.
Die Hot Shots-Melodie, wenn du die hörst, dann hast du sie aber auch sofort, also in Erinnerung. Das ist auch sehr eingängig. Also er hat auch Musik gemacht für die City Cobra, beziehungsweise Cobra im Original.
Highlight, ja. Highlight-Film.
Er hat den Soundtrack von Navy Seals gemacht. Das sind ein paar Sachen, aber die Melodie, sowieso der Soundtrack, der Serie.
Ja, also dieser Synthie-Sound. Also ich muss sagen, als wir gesagt haben, wir machen Airwolf, habe ich mir gleich danach den Pilotfilm nochmal angeguckt. Und allein die ersten 2 Minuten mit diesem Synthie-Sound in der Wüste, also ich dachte, ich bin hier fast in einem John Carpenter-Film, so gut war die Musik.
Das ist ein krasser Synthie-Soundtrack, das stimmt. Also da wurde auch ganz stark Wert drauf gelegt bei der Serie. Alles, also auch während den Folgen später, also 80er-Jahres-Synthesizer-Musik at its best, würde ich sagen. So richtig
ja, volle Dröhnung. Beim Pilotfilm war halt wirklich diese ersten 2 Minuten auch so oft dieses Minimalistische runtergedrückt. Also die ersten 2 Minuten, da war ich sofort so geflasht von der Serie und habe mir wieder alles vor Augen gehabt, habe gedacht, boah, das wird der Hammerwitz, wenn ich mir dies verfolge, nochmal für unseren Podcast anschauen muss.
Ja, das fängt ja auch alles so, dann glaube ich, sind so Wüstenaufnahmen und so weiter sind ja dabei und Staub und alles genau, Mögliche. Genau,
und dann halt erstmal schön die Rotorengeräusche und dann hebt der Helikopter ab. Also die ersten 2 Minuten, die sollte sich jeder mal angucken, die sind echt grandios.
Aber wo du jetzt gerade schon mit dem Pilotfilm einsteigst, Sebastian, darf ich dich was fragen? Was ist denn jetzt mal so die gesamte Hintergrundgeschichte von Airwolf beziehungsweise das Grundgerüst? Weil wenn ich ehrlich bin, ich habe mir die Handlung, also ich habe den Pilotfilm auch angeguckt und ich habe auch so die Handlung gelesen, aber so ganz hat sich's mir echt nicht erschlossen, wenn du mir da helfen könntest.
Wollen wir mal anfangen. Also Airwolf ist ein Geheimprojekt, ein Kampfhelikopter. Auf die Details von diesem Kampfhelikopter werden wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen. Und zwar ist das von der Firma ein Geheimprojekt. Die Firma ist wohl eine Untergruppierung der CIA, wo halt dieser Archangel ein ziemlich hohes Tier ist. Und die haben halt Airwolf bauen lassen von einem Dr. Moffat.
Das ist es ja schon. Ist Airwolf vom CIA gebaut oder ist Airwolf von der Firma gebaut?
Also die Firma gebaut hat es Dr. Moffat im Auftrag der Firma, ohne dass der Senat oder die CIA irgendwas davon wusste. Das ist halt so wirklich so ein absolutes Geheimprojekt. Dann haben die halt den Helikopter fertig gebaut und brauchten halt natürlich danach dann Geld oder besser gesagt, sie wollten den halt verkaufen. Also dann in Serienproduktion gehen, soweit man davon sprechen kann und dann halt das sozusagen dem Militär oder dem Geheimdienst oder wem auch immer halt zur Verfügung zu stellen. Und deswegen haben sie halt einen Senator eingeladen, der sich halt den Test anschauen soll. Bei diesem Test hat dann Dr. Moffat halt, der, ja, wie soll ich sagen, schon so ein bisschen schizophren zu sein scheint.
Das ist schon so der Mad Scientist, schon extrem. Ne? So der verrückte Erfinder, also allein Dr. Moffat, also das ist ja schon sehr geil.
Dr. Moffat klaut dann halt Airwolf, zerschießt halt auch die gesamte Testanlage, wo halt Archangel, die ganzen Mitwissenschaftler und so dabei waren, schießt den ganzen Laden zu Klump, da kriegt dann halt auch Archangel seine Verletzung her, also das halt das kaputte Auge, das jetzt mit dem Stock gehen muss. Und Moffat klaut halt diesen Helikopter Airwolf und haut mit denen nach Libyen ab, um ihn halt an Gaddafi zu verkaufen. Daraufhin sucht halt Archangel Huckleberry Hawk auf, der halt bei diesem Projekt Testpilot war während der Entwicklungsphase, weil halt dieser Helikopter von sonst keinem anderen mehr geflogen werden kann, so speziell ist der. Das ist auch wieder ein bisschen komisch, weil später fliegen halt noch andere Leute, aber egal. Auf jeden Fall soll halt Hudson Hawk, das ist ein anderer Film, Huckleberry Hawk soll halt diesen Helikopter aus Libyen wieder zurückklauen. Das ist ihm eigentlich alles ziemlich egal, weil er halt doch eher nur in seiner Blockhütte irgendwo, ich keine Ahnung, wo die sein soll, Kanada oder was weiß ich nicht, an seinem See, halt dort lieber nur Cello am See spielt und dem Adler, der da lang fliegt, zuschaut. Und
Ja, also Huckleberry Hawk ist ja so der, um es einzuwerfen, so der klassische, wie es in den bei vielen Serien zu der Zeit gab, so der klassische traumatisierte Vietnam-Veteran, der zurückgezogene, der mit dem allen abgeschlossen hat und jetzt da eben sein Eigenbrötler-Dasein in seiner Waldhütte.
Liebt halt seine Freiheit und will die halt für nichts aufgeben.
Ist die Frage, liebt er die Freiheit oder ist er schon so ein kleiner Soziopath? so wie er sich manchmal verhält.
Ja, das ist so, glaube ich, das sind dann eher, glaube ich, so Drehbuchschwächen, auf die man dann kommen sollte.
Er ist manchmal schon, also sowohl auch gegenüber seinem Kumpel, dem Dominic Santini, ein ganz schöner, ja, wie, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ein ganz schöner Unsympath. Aber okay, wir sind doch bei der Story.
Genau, also zu Dominic Santini, also weil Hudson Hawk, ja schon wieder, Huckleberry Hawk weigert sich halt erstmal, diesen Auftrag zu übernehmen. Daraufhin klauen sie ihm erstmal die ganzen Gemälde, die er in seiner Blockhütte hat. Das sind Van Goghs und was weiß ich nicht. Also, wenn sie halt meinen.
Du willst nicht mit uns arbeiten, dann nehmen wir dir die Bilder weg. So, das hast
du. Man weiß auch nicht, wie der sich überhaupt Bilder leisten konnte, die, oder besser gesagt, das war ja sein Großvater, der die gesammelt hat, die halt was weiß ich, wie viele Millionen kosten würden. Auf jeden Fall schleusen sie dann halt auch noch die Assistentin vom Archangel, die bleibt halt bei ihm in der Hütte. Die verbringt dann die Nacht mit ihm und dann entscheidet er sich halt, okay, dann holen wir halt doch den Helikopter aus Libyen zurück. Und da, nimmt er dann halt Dominic Santini mit. Das ist sozusagen sein Ziehvater, weil halt seine Eltern in jungen Jahren gestorben sind bei einem Bootsunfall. Und Dominic hat ihn und seinen Bruder halt aufgenommen und großgezogen. Und er nimmt dann halt Santini mit, um dann halt nach Libyen zu gehen, um halt den Helikopter wieder zurückzubringen. Währenddessen ist halt die Frau, die halt
für die Firma,
genau.
Die wiederum zum CIA gehört.
Genau, das ist eine Untergruppierung von der CIA. Okay, und gut, die gut. haben halt eine Agentin vor Ort eingeschleust in eine Art Table Dance Bar und Moffat und der libysche General, mit dem er agiert, sind halt auch in dieser Table Dance Bar und sehen halt diese Agentin und die reden halt drüber, das ist wahrscheinlich eine Agentin, die entführen sie dann und Moffat foltert sie und bringt sie um. Daraufhin kommt dann halt die Firma auf die Idee, okay, dann schicken wir jetzt nochmal eine dorthin, auch als Tänzerin in dem Laden, das fällt ja nicht auf.
Also, wenn es beim ersten Mal nicht geklappt hat, beim zweiten Mal wird der Plan
ja, sicher. Das klappt 100%.
Sehr schön.
Und nehmen dann halt diesen Love Interest, also diese Assistentin, die halt mit Huckleberry die Nacht verbracht hat, um sie dort einzuschleusen. Huckleberry und Dominic reisen halt auch nach Libyen. Moffat entführt dann wieder den Love Interest. Die klauen den Helikopter. Also, mach das jetzt ein bisschen kurz, weil es halt echt.
Ja. Es geht ja wirklich nur um genau. Die gesamte Hintergrundgeschichte mir
und
auch.
Und also, wie gesagt, sie holen dann halt den Helikopter zurück, die Love Interest wird getötet und Huckleberry und Dominic entscheiden sich halt, diesen Helikopter nicht an die Firma zurückzugeben, sondern ihn in der Wüste zu verstecken, in einem alten, ausgebrannten Vulkan, so wie es aussieht.
Nein, ja, Wüste, wo ist das, wo spielt das nochmal eigentlich die Serie da hinten irgendwo? Monument Valley, ne?
Genau, also ich hatte immer gedacht, weil wenn sie da in diese Wüste fliegen, wo sie den Helikopter verstecken, weil da liegt ja meistens Schnee oder Eis oder sowas, dachte ich immer, das wäre halt irgendwo in Kanada oder sowas. Aber jetzt habe ich irgendwie bei der Recherche gelesen, dass das Südkalifornien sein soll.
Das ist Arizona, oder?
Ja.
Utah.
Also dann, so kennt diese Landschaft, die sieht so aus. Weil das ist ja schon die bekannte Landschaft, die man halt auch aus Western und Serien und sowas kennt. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich auch in der Serie dann dort verortet sein soll.
Die Dreharbeiten glaube ich schon, weil man, bin mir da jetzt nicht ganz sicher, es ist ja ein richtiger Hubschrauber zum Einsatz gekommen und man hat ja dann auch nach einem Ort gesucht, wo man möglichst bei beständigem Wetter oder drehen konnte, um vom Wetter unabhängig zu sein. Deswegen könnte das da schon hinkommen.
Auf jeden Fall, er behält dann den Helikopter für sich, um dann halt mit dem Helikopter dann später halt nach eigenem Gutdünken halt irgendwelche Aufträge zu erfüllen oder besser gesagt halt der Firma meistens irgendwie zu helfen, wenn die Probleme haben oder halt nach seinem Bruder St. John zu suchen, der halt auch immer wieder ein Thema in dieser Serie ist.
Genau, das ist ja, also ich komme da immer noch nicht ganz klar auf die Hintergrundgeschichte. Im Auftrag der Firma, die den Helikopter quasi gebaut hat, holt er den zurück, gibt ihn aber, drückt ihn dann aber nicht raus und versteckt ihn. Also die Firma oder das CIA, die wissen auch nicht, wo der ist. Und er will ihn so lange behalten, bis, glaube ich, sein vermisster Bruder wieder gefunden wurde oder befreit wurde.
Genau.
Und während er den Helikopter also versteckt und behält, ist also dieser Archangel der Ansprechpartner, der dann immer wieder zum Huckleberry hingeht und sagt, hey, du hast ja den Helikopter noch, ich hätte da einen Auftrag für dich. wenn du für uns also so quasi arbeiten würdest. Und gleichzeitig versucht ja unabhängig von der Firma, der CIA, den Hubschrauber trotzdem noch immer wieder irgendwie vom Huckleberry zurückzuholen.
Genau, die versuchen halt dann trotzdem noch über Satellitenaufnahmen oder durch bei manchen Folgen kommt das halt immer wieder vor, versuchen sie halt irgendwie den Helikopter ihm wegzunehmen, weil sie ihn halt gerne selber haben würden, weil sie halt nicht auf ihn angewiesen sein wollen. Ob wie inwiefern das halt jetzt sinnvoll ist, weil es heißt ja eigentlich in der Serie, dass er der Einzige ist, der den Helikopter sonst noch fliegen kann, außerdem Dr. Moffat, den er dann ja in einem ziemlichen Standoff einfach niedergeballert hat, also cooler Standoff. Moffat steht da mit einer Pistole und zielt auf Airwolf und Airwolf ballert ihn mit Raketenplatz.
Ja, aber ich sag mal so, wenn man ein paar Folgen sich in der Serie anguckt, Hawk ist sowieso einer, der gerne mal die Probleme mit Gewalt löst.
Also da muss ich eins dazu sagen, für mich ist Hawk ein Kleinkind. Der verhält sich wie ein Kleinkind. Er denkt, er ist der coolste von allen. Wenn ihm irgendjemand was sagt und er sieht das nicht so, dann beharrt er auf seine Position, egal was ist. Er hat Recht und es wird so gemacht. Es gibt zum Beispiel eine Folge, da finden sie Fotos oder kriegen Fotos zugespielt, dass sein Bruder noch in Vietnam im Kriegsgefangenenlager sein sollen. Alle sagen mir, oh, wir erkennen da, das, keine Ahnung, ob das dein Bruder ist, das kann man nicht erkennen. Und der so, nee, nee, das ist mein Bruder. Da fliegen wir hin, den holen wir raus. Holt sich dann alte Kumpels vom Vietnamkrieg, wo der eine gerade kurz davor ist, zum Senator gewählt zu werden und fliegt mit denen nach Vietnam, um dann halt seinen Bruder aus diesem Kriegsgefangenenlager rauszuholen. Ende der Geschichte ist, der Bruder ist gar nicht da, der Senator geht drauf. Besonders auch noch wie, weil Huckleberry halt mit Airwolf dem Gefangenentransport hinterherfliegt und die anderen Leute, die da mit ihm auf dieser Befreiungsmission ist, bleiben halt zurück und müssen sich gegen diese ganzen vietnamesischen Soldaten erwehren. Und dann macht halt der Senator einen Selbstmordangriff, zieht eine Handgranate, springt in das Lager mit dem großen Maschinengewehr und jagt das in die Luft. Mhm. Und das ist halt, so ist halt Huckleberry. Der ist halt, das, was ihn interessiert, das muss passieren. Der Rest ist ihm vollkommen egal. Auch wie er mit seinem Ziehvater, mit Dominic Santini teilweise umgeht. Dominic sagt ja häufiger so, na, lass uns mal lieber, das machen wir nicht, das ist zu gefährlich. Aber Huckleberry, doch, doch, das machen wir so. Also
der schubst den manchmal ganz schön rum, ja, um seine Ziele zu erreichen. Ja.
Also für mich verhält er sich halt wirklich wie ein Kleinkind. Das auch so von wegen bei den Frauen, die will ich haben, die kriegt er auch.
Ja, es ist so, für mich war so ein bisschen das Interessante, Hawk ist ja der ja Vietnam-Veteran, also quasi militärisch ausgebildet und hat auch bestimmt schlimme Dinge gesehen und erlebt, hat aber mit dieser ganzen Sache abgeschlossen. Im Endeffekt, wie schon gesagt, lebt er in seiner Hütte da am See, die Hütte, die man ja auch nur mit einem Hubschrauber erreichen kann und so, also schön in seiner Festung der Einsamkeit, in der er da sitzt. Und gleichzeitig hat er aber diesen Hubschrauber, Airwolf, und benutzt den eben als Werkzeug, um seinen Willen durchzusetzen. Und das ist eben meistens Gewalt. Also ich weiß nicht, irgendwie auf der einen Seite will er sich von der ganzen Sache loslösen und abschließen, aber dann hängt er doch an dem Rockzipfel, also da baust. Das ist so, die Maus beißt sich da selbst in den Schwanz, würde ich sagen. Irgendwo kommt er da nicht raus.
Ja, insgesamt wird ja eigentlich fast jede Folge durch Gewalteinwirkung von Airwolf gelöst. Dass sie da mal irgendwie was anderes machen, irgendwie Leute hinters Licht führen, irgendwie austricksen, dass sie dann festgenommen werden. Es gibt eine Folge, wo es gegen irgendeinen Verbrecherboss auf einer Insel geht, der dort ein Casino aufgebaut hat und alle unter seiner Fuchtel hat. Da ballert er am Schluss einfach mit Airwolf das ganze gesamte Casino zu Brei. Egal, was da für Leute drinne sind.
Ja, das ist knallhart. Ich habe mir auch so ein bisschen aufgeschrieben. Also Airwolf hatte ich so ein bisschen abgespeichert als, das ist so diese andere Serie, so ähnlich wie Kit und so weiter. Und das ist aber so ein bisschen Science-Fiction-mäßiger. Also ich habe es eher so in die Richtung Science-Fiction-Serie reingesetzt in meiner kindlichen Erinnerung. Aber das ist schon eher so fast Military-Action, würde ich so ein bisschen sagen. Ne?
Ja, das ist typisch Belisario. Also das ist halt eher so auf dem militärischen Punkt. Also bei ihm sind ja alle Serien irgendwie immer mit dem Militär verknüpft. Selbst Magnum hatte er den Vietnamkrieg als Hintergrund. Vielleicht kann man ja mal einfach mal diese Spezifikation von Airwolf sich anschauen, um dann halt zu sehen, ist das nun wirklich militärisch oder sind auch Science-Fiction-Elemente enthalten. Würde ich einfach mal kurz mir mal das jetzt erwähnen, was ich mir rausgesucht habe. Also Airwolf hat eine Höchstgeschwindigkeit von 555 Kilometer pro Stunde mit den Rotoren. Ich habe mal einen Vergleich rausgesucht. Der schnellste bisher bekannte Helikopter ist der Eurocopter X-3. Der ist von 2010 und der kam auf 472 Kilometer pro Stunde. Aber auch nur, weil er halt auch zwei Propeller nach vorne gerichtet hat, also wie so eine Propellermaschine. Mhm. Dann hat Airwolf noch seine Schubdüsen, mit denen er auf bis zu Mach 3 kommt. Da frage ich mich auch, was passiert eigentlich mit den Rotorblättern bei Mach 3, die er oben drauf hat? Ich glaube, die würden eigentlich abgerissen werden.
Die sind stabil, also
ja, die Titan oder irgendwas.
Der kann das ab.
Und dann die Waffensysteme. Also es gibt wohl insgesamt 14 Waffensysteme, davon sind aber nicht alle benannt. Und zwar hat er auf jeden Fall hat er 4 7,62 mm Maschinengewehre. Die hat er an der Seite, genauso wie 2 40 mm Maschinengewehre.
Die Maschinengewehre sieht man ja auch immer sehr schön. Ja. Ja.
Dann hat er 4 AIM-4 Falkenabschussbasen. Das sind die, die unten am Rumpfboden sind, mit denen er verschiedene Raketen abschießen kann. Und zwar habe ich mal rausgesucht, er kann Hellfire, Copperhead und Red Eye abschießen, die alle seltsamerweise verschiedene Radien, also Dicke haben, also was eigentlich gar nicht möglich wäre, aber egal. Dann hat er wohl noch Bomben dabei, Paveway, die werden aber in der Serie nie benutzt. Dann wird noch irgendwo eine Chain Gun erwähnt, die auch nie benutzt wird. Er hat Sunburst Flares, die halt zur Raketenabwehr sind. Und in der dritten Staffel gibt es dann noch den Red Wolf, das ist sozusagen eine Weiterentwicklung, der hat sogar noch eine Laserkanone im
Punkt. Ja, das ist eine besondere Folge, über die ich noch sprechen wollte, genau. Also das Ding, Airwolf ist ein waffenstarrendes Monstrum mit Waffensystem noch und nöcher vollgestopft, Technologie vollgestopft ohne Ende. Er ist rasend schnell, er ist wendig, was der alles teilweise macht. Ich hatte allein kurz vor der Aufnahme des Podcasts hatte ich eine Folge gesehen, da fällt Airwolf aus dem Laderaum eines Transportflugzeuges heraus.
Ja, ja. Mit Fallschirm.
Und startet dann die Schubdüsen, um nochmal so aus der Luft heraus quasi nicht ins Meer zu stürzen, aus der Luft heraus abzuheben und ja davon zu fliegen und noch mehrere Mix abzuschießen.
Also sagen wir es so, wenn es diesen Helikopter heutzutage wirklich geben würde, wäre das auch heutzutage noch eine grandiose Waffe.
Dieser Helikopter ist der absolute Wahnsinn und wir können ja auch gerne mal kurz auf die Persönlichkeit dieses Helikopters eingehen, beziehungsweise die Sache, hat er denn eine Persönlichkeit? Um mal kurz eine Anekdote aus meiner Kindheit zu erwähnen, wir hatten erst relativ spät Kabelfernsehen. Und es war zu der Zeit, also davon habe ich ja schon öfters mal erwähnt, in den 80ern, die meisten hatten drei Programme, es sei denn, man hatte halt Kabelfernsehen, dann kamen dann irgendwann mal Leute in die Straße und haben die Straße aufgerissen und dann wurde das Haus ans Kabelfernsehen angeschlossen. Das war dann so die Offenbarung für ein Kind. Die kein Kabelfernsehen hatten, die hatten eine Satellitenschüssel auf dem Dach.
Genau, das hatten wir.
Das waren so die reichen Kids, die coolen reichen Kids, die hatten die Satellitenschüssel. Ich wohnte in einem Mehrfamilienhaus. Wenn sich da die Eigentümer nicht geeinigt haben, eine gemeinsame Satellitenschüssel anzulegen, dann hast du halt in die Röhre geguckt oder in die drei Programme, die du hattest. Und da gab es dann auch ein bekanntes Kind in der Nachbarschaft, den Christian. Die Eltern hatten eben eine Satellitenschüssel und dann hat er immer von Kit erzählt. Und immer Kit, keine Ahnung. Und dann, später Knight Rider. Und hat er immer erzählt von diesem tollen Auto, was das alles kann, dass das spricht und selber fährt. Und irgendwie gab es dann auch Airwolf, wurde auch mal so ins Gespräch gebracht. Das ist dasselbe wie Kit, nur mit dem Hubschrauber. Aber Airwolf hatte für mich immer so eine Mystik, ich weiß auch nicht warum, weil dann nie so gesagt wurde, ja, welche Persönlichkeit hat denn der, spricht der oder sonst irgendwas. Das ist nur dieser gesichtslose schwarze Helikopter, der übrigens ja gar nicht schwarz ist, die Unterseite ist ja weiß. Mhm. Ich war immer so ein bisschen so, oh, Airwolf, das ist wie Kit, nur der ist noch viel, viel krasser, weil es halt ein Hubschrauber ist. Was denkst du, hat Airwolf eine Persönlichkeit?
Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Das Einzige, was er machen kann, ist schreien.
Dieses Schreigeräusch, was unter dieses Rotorengeräusch drunter gemischt ist.
Ich glaube, daher hat er auch dann diesen Namen Airwolf. Also das soll vielleicht so eine Art Wolfschrei sein, keine Ahnung.
Ich habe mir aufgeschrieben, dass der Hubschrauber auch häufig als die Lady bezeichnet wird.
Ja, aber das ist ja sowas Männerspezifisches. Ich sag nur Sledgehammer, der seine Waffe Susi, glaube ich, genannt hat.
Ja gut, aber dann ist Airwolf also weiblich und Kit ist männlich.
Meistens sind die Waffen weiblich für die Männer, weil sie, also die, besonders die Waffenfetischisten, sind ja doch schon eine eher leicht erotische Verbindung zu ihrer Waffe sehen. Keine Ahnung, also ich bin kein Waffennah, Waffen habe ich gar nichts mit zu tun, sind mir eigentlich vollkommen egal, solange sie nicht auf mich gerichtet werden.
Ja, gut, guter Einwand, ja. Ja, es war so meine Überlegung. Erstmal, die Serie heißt halt Airwolf, aber war ja von der Punkt als weiterer Darsteller im Gegensatz zu Kit in der Serie Knight Rider, wo Kit wirklich meiner Ansicht nach ein Darsteller ist, ist ja Airwolf eher so eine Randerscheinung und eher so das Mittel zum Zweck.
Ja, also Airwolf ist ein typisches Deus Ex Machina in vielen Folgen. Ja. Die besonders in den späteren Staffeln, so in der zweiten und dritten, wo man sich halt dann auch von der Produktionsfirma so ein bisschen auch so das Setting geändert hat. Also in der ersten Staffel waren es ja immer irgendwie hauptsächlich internationale Spionagesachen. Da waren dann die typischen Bösewichte aus den 80er Jahren. Da hatte man die Russen, die Libyer, die dann gegen die da agiert worden ist. Und in der zweiten Staffel wollte man das halt alles so ein bisschen mehr heimatbezogen haben. Und da waren das dann halt eher Fälle, Sachen, die halt so in Amerika selber stattgefunden haben. Da waren es dann Crime Lords und sowas. Es war nicht mehr so häufig dann halt dieses Internationale. Und da kam dann auch der Helikopter immer weniger zum Einsatz, sondern meistens dann halt hast du kurz am Anfang irgendwie eine Szene gesehen, da sind sie mit dem Helikopter, also mit Airwolf irgendwo rumgeflogen, dann kam es zu der Folge, haben sie selber irgendwie recherchiert, sind irgendwie vor Ort gefahren, haben sich dort mit Leuten geprügelt oder was weiß ich nicht. Und dann halt so in den letzten 5 Minuten, wenn es darum ging, halt die Folge zum Abschluss zu bringen und das aufzulösen, dann kam halt Airwolf rein und alles wurde niedergeballert.
Und hat alles zerschossen, ja. Es gibt eine Folge in der ersten Staffel, wo sie versuchen, die Baupläne von Airwolf, also es versuchen russische Spione an die Baupläne von Airwolf zu kommen. Es ist ja sowieso dieses grundsätzliche Thema Kalter Krieg, der böse Russe beherrscht ja, wie du gerade schon gesagt hast, ziemlich das Meta der ersten Staffel. Und sie versuchen dann an die Baupläne ranzukommen, das gelingt auch, sie kopieren die sich dann, wieder ganz nett, wenn man so Baupläne kopiert, dann sind die halt weg, also sie kopieren die Baupläne von Airwolf quasi von Airwolf runter und dann sind die halt aus Airwolf raus, also so war das damals wohl und da sagen sie, da gehen sie dann glaube ich auch, Airwolf hat irgendwie tausende von Gefechte erlebt und hat die sich alle abgespeichert und analysiert und in der Folge wird gesagt, Airwolf verfüge über eine bösartig erschreckende Intelligenz wie die seines Machers.
Also ich weiß, dass es in der zweiten Staffel dann noch eine Folge gibt, wo halt auch Moffat wieder auftaucht, weil er halt so seine Persönlichkeit oder halt Programme in Airwolf reinprogrammiert hat, die dann ausgelöst werden und den Helikopter halt manipulieren und sabotieren, weil halt Moffat nach einer längeren Zeit, weil er tot ist, kein Signal mehr an Airwolf geschickt hat. Mhm. Da sitzen sie dann dran und das löschen sie dann halt auch aus dem Speicher irgendwann mal am Ende der Folge halt raus. Da ist halt die Frage, inwiefern man halt dann dafür sagen könnte, dass Moffats Geist im Airwolf steckt. Aber das sehe ich jetzt selber nicht so. Airwolf ist halt echt nur ein Mittel zum Zweck.
Also eher so, ja, das ist eher so ein Werkzeug und ja, Mittel zum Zweck definitiv. Für mich war das trotzdem immer noch so ein bisschen, ist vielleicht doch etwas mehr an ihm dran, aber irgendwie dann ja auch nicht. Und deswegen glaube ich halt auch wenn er namensgebend ist, der Hubschrauber, er ist halt nicht so wie Kit jetzt wirklich ein Darsteller und hat auch nicht wirklich einen Einfluss auf die Serie, außer dass er halt als Werkzeug eben alles kaputt schießt.
Naja, wenn man dann halt zum Beispiel jetzt auch noch die 4. Staffel dazu nimmt, also dieses Airwolf 2, da kommt er dann ja fast gar nicht mehr in den Folgen vor, weil dann einfach die Produktionskosten denen zu teuer war für die ganzen Luftaufnahmen. Da taucht er dann in der Folge nur wirklich ganz sporadisch auf.
Hast du ein bisschen was zu dem Hubschrauber recherchiert? Weil da habe ich nämlich mal so ein bisschen nachgeschaut.
Ja, gerne.
Ja. Dass es sich bei dem, also der Hubschrauber, den gab es wirklich. Das war ein umgebauter Bell 222 Hubschrauber. Mhm. So ein zweimotoriger ziviler Hubschrauber. Da gibt es auch ganz normale Bilder und so weiter von, eben schwarz gemacht wurde, dann so die ganzen Anbauten und so weiter, so ein paar Waffensysteme. Der Hubschrauber selber, der in der Serie ja zum Einsatz kam, der hat ja auch wieder eine sehr tragische und traurige Geschichte.
Ja, der wurde ja nach Deutschland verkauft.
Ja, das ist der Wahnsinn. Am Ende der Serie der ist nach Deutschland zum sogenannten Hubschrauber-Sonderdienst verkauft worden.
Rettungshubschrauber, genau, ja.
Genau, die HSD Luftrettung, die haben den Original Airwolf aus der Serie, also den Modell Bell 222, haben den gekauft, um den als Rettungshubschrauber einzusetzen, ne?
Ja.
In Deutschland, also Airwolf ist nach der Serie in Deutschland als Rettungshubschrauber geflogen. Und dann ist ja was passiert. Und zwar ist der Original Airwolf am 6. Juni 1992 bei einem Rettungseinsatz während eines Unwetters abgestürzt. Drei Menschen starben bei dem Absturz.
Genau, die komplette Besatzung.
Das ist ja schon, also wenn wir jetzt nochmal überlegen, der Hauptdarsteller, den es ja übel, also der ja wirklich einen üblen Lebensweg hatte und jetzt auch noch der Hubschrauber selbst. Also ich allein finde ich es schon mal toll, dass er so eine Weiterverwendung hatte, ne? Aber dass das halt auch sehr tragisch geendet ist, ne?
Ja, aber auch schon bei der Serienproduktion selber ist ja auch mal ein Unfall passiert. Und zwar ist da einer der Stuntmen mit einem Huey-Helikopter abgestürzt und ist dabei auch gestorben. Mhm. Also kann man dann auch noch in einer der Folgen halt einen Nachruf am Schluss dann halt sehen.
Ja, also das ist, also die Serie selbst ist ja auch inhaltlich extrem düster. Also ich hatte jetzt die Folgen, die ich gesehen habe, da waren jetzt nicht so, das war nicht so das Lockere, wie jetzt zum Beispiel wir es hatten bei Ein Colt für alle Fälle oder auch bei Knight Rider, wo immer mal so ein Augenzwinkern dabei ist. Dazu noch dieser Synthi-Soundtrack und der eher verbitterte Hawk, der nicht unbedingt der sympathischste ist. Also die ganze Serie war schon ernst und düster angelegt, ne?
Ja, sie haben es halt dann versucht, in der, wie ich schon gesagt, halt mit der zweiten und dritten Staffel das dann halt so ein bisschen zu ändern. Also indem sie es halt dann noch halt, wie gesagt, diese Frau mit reingebracht haben, dann die ganzen Konflikte halt nicht mehr internationale Spionage, sondern eher zu Hause. Aber das war nicht das, was sich Belisario auch für die Serie vorgestellt hat, weil der hat ja dann nach der zweiten Staffel ist er auch ausgestiegen, hat gesagt, der macht da nicht mehr mit. Der wollte halt wirklich dieses Düstere einfach, glaube ich, auch weiterziehen, weil das ist ja sowas. Das Interessante finde ich ja bei ihm, er macht, also in allen seinen Serien kommt immer irgendwie was mit Militär vor. Also, dass der Charakter irgendwie im Krieg war, dass er irgendeinen militärischen Hintergrund hat. Das ist ja auch bei Navy CIS, sind das alles Leute, die halt beim Militär arbeiten. Dann halt, glaube ich, weiß nicht, ob noch Jack, diese Anwaltsserie im Militärdienst, ich glaube, war auch noch von ihm. Alles militärisch und dann habe ich mir mal seine Vita angeguckt. Also, er war auch selber beim Militär, war aber nie in irgendeinem Krieg. Weil ich hatte immer gedacht, so nachdem ich Magnum gesehen habe und Airwolf, oh, der verarbeitet da seine Probleme, seine Sachen, die er halt im Krieg erlebt hat. Das ist aber gar nicht der Fall. Noch ein kleiner Funfact nebenbei, er hat in der gleichen Einheit wie Lee Harvey Oswald gedient.
Oha, okay. Das ist ein schöner Funfact, ja.
Ja.
Ja, aber es ist ja schon so, dass das Militär mal wieder, aber es war auch so 80er Jahre typisch, glaube ich, als dass die Bösen dargestellt werden, ne? Ist jetzt nicht unbedingt die Guten. Es ist immer irgendwie.
Ja, unterschiedlich, würde ich sagen. Also, ja? So seine ganzen alten Veteranenkumpel und die Leute, mit denen meist mit denen er im Militär schon zu tun hat, werden schon eher positiv dargestellt. Aber es gibt dann halt immer so diese Gruppierung innerhalb des Militärs, so diese Geheimdienste, diese Bruderschaften oder irgendwas. Ich glaube, die werden dann immer so ein bisschen negativ dargestellt.
Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, dass gerade von Hawk die Testpilotenkumpane oder die Kumpanen, die er eben im Vietnamkrieg hatte, er wird ja auch von allen hoch gelobt. Also Hawk ist ja quasi der Unfehlbare, kann man ja sagen. Er hat ja im Krieg immer für jeden, ist er eingestanden und ist zuletzt geblieben, hat alle rausgeholt aus den Kampfzonen und so weiter.
Außer seinem Bruder und dem besten Kumpel von seinem Bruder.
Ja, aber es ist ja so, dass die anderen Leute auch immer so ein bisschen sagen, hier, das Militär hat uns kaputt gemacht oder der Dienst, also der Krieg hat uns kaputt gemacht. Also.
Ja, ich glaube, das ist aber eher so der Krieg, nicht das Militär. Also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass das Militär dort verteufelt wird, sondern halt eher der Krieg an sich und die Auswirkungen von so einem Krieg. Wobei man das ja immer noch in Relation sehen muss, weil die Frage ist halt wirklich, ob der Vietnamkrieg für die Leute, die dort waren, wirklich so hart war, wie es dann in Filmen und Serien dargestellt wird. Da gibt es, glaube ich, ein Buch von Peter Scholl-Latour, der darüber spekuliert hat, dass ja nur ein gewisser kleiner Bruchteil der Soldaten, die in Vietnam vor Ort waren, auch wirklich in diesem Dschungel waren. Die meisten waren halt in irgendwelchen Städten und haben in den befriedeten Gebieten ihren Dienst vollbracht und haben gar nicht diesen Dschungelkrieg durchgemacht. Aber das ist ja sowieso so ein Bild, was ja insgesamt in Amerika ja immer wieder propagiert wird und gerne genutzt wird, dieser Dschungelkrieg und dann auch immer noch mit der Geschichte, gibt es noch Kriegsgefangene in Vietnam oder nicht, wo dann die Regierung immer gesagt hat, nee, es gibt keine Kriegsgefangenen, das ist alles nur Geschichten, aber das haben sie dann im hintenrum haben sie dann trotzdem immer noch propagiert, um halt irgendwelche Militärgelder zu kriegen und sowas, so von wegen, vielleicht sind da doch noch welche gefangen.
Das ist ja das Interessante sowieso, dass in den 80er Jahren in den Serien, wie zum Beispiel eben Magnum, Airwolf, Riptide, hier als Trio mit vier Fäusten bekannt, dass da erst so langsam dieses Vietnam-Trauma aufgearbeitet wurde, beziehungsweise überhaupt mal so in Erwähnung fand. Klar, wir haben MASH, ist nochmal was ganz anderes. Das in diesen bekannten Serien, das ist, glaube ich, so das erste Mal dann auch gewesen, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch einfach, weil dann genügend Zeit vergangen war, dass man dann mal was darüber bringen kann, ohne Leuten auf den Schlips zu treten.
Ja, das kann gut sein. Wusstest du übrigens, dass es zwischen Airwolf und Magnum eine Verbindung geben sollte?
Ja, also da hatte ich irgendwie was gelesen, dass der Helikopter, also dieser Bell 222, da mal aufgetaucht ist.
Ja, das war so, der ursprüngliche Gedanke war, dass das Airwolf sein sollte und dass das auch miteinander ein bisschen mehr verzahnt ist, aber sie haben es dann doch wohl fallen lassen. Aber so allein der Gedanke, dass Airwolf und Magnum im gleichen Serienuniversum spielen, finde ich schon irgendwie sehr reizvoll. Ne?
Ja, das ist, man muss nicht alles miteinander verknüpfen, meiner Meinung nach.
Nee, natürlich nicht. Das war halt auch so, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass man ja öfters mal früher versucht hat, Serien bei anderen unterzubringen, die schon gut gelaufen sind. Das ist, um die Serie so ein bisschen zu pushen oder zu gucken, ob es beim Publikum ankommt. Das ist dann eine, ich glaube, irgendwie so Backdoor-Pilot oder sowas hat man das genannt. Oder Backdoor-Episodes, ja. So dass durch die Hintertür der einen Serie guckt dann quasi die andere Show mal so rein.
Backdoor-Pilot kannst du bei Huckleberry Hawk aber auch anders verstehen.
Bitte was?
Alter. Darüber wollen wir nicht genau sprechen.
Junge. Alles klar.
Ja.
Kommen wir nochmal zu der Serie an sich.
Ja, anderes Thema, ja.
Ja, Hubschraubergeräusche habe ich mir noch aufgeschrieben. Mein lieber Mann, wenn du dir die Serie anguckst, du hast ja permanent Hubschraubergeräusche im Ohr.
Ja, also diese ganzen, wie viele verschiedene Aufnahmen ich im Internet gefunden habe über die Rotorgeräusche, über Innenraumgeräusche in Airwolf und dieses Wolfsgeheul oder was es ist, was er loslässt, da ist schon extrem viel Soundeffekt dabei bei der Serie. Aber es hilft, also es bringt was, weil ich muss sagen, Airwolf ist einfach ein cooler Helikopter mit allem drum und dran. Also ohne Airwolf, wenn der Airwolf nur ein bisschen anders wäre, also nicht ganz so interessant, nicht ganz so cool, ich glaube, dann hätte die Serie mich null interessiert.
Ja, das ist auch wirklich so. Die beiden Hauptdarsteller tragen jetzt die Serie für mich auch nicht so zwingend. Der Hubschrauber ist aber eigentlich eher so nur das Werkzeug, das Mittel zum Zweck, aber ohne ihn würde die Serie auch nicht funktionieren.
Genau, also er ist der Grund, warum die Leute eingeschaltet haben.
Es ist irgendwie ein bisschen bizarr alles, dass das so ist. Also ich muss auch sagen, dass diese ganzen Hubschraubergeräusche, in manchen Folgen gibt es ja schon relativ viele Luftkämpfe, also ich habe mir auch mal aufgeschrieben, gegen was Airwolf so alles kämpft. Also er kämpft gegen den B-52-Bomber, er kämpft gegen diverse Kampfjets, hauptsächlich irgendwelche MiGs. Er kämpft in einer Episode, du hast es vorhin schon erwähnt, gegen den sogenannten Red Wolf.
Der ja auch die einzige wirkliche Herausforderung ist, wenn man sich überlegt, gegen was er sonst kämpft. Und es ist ja eigentlich fast nie wirklich großartig Spannung dabei, wenn man sich's heutzutage anguckt, weil er einfach so overpowered ist und es einfach kein anderer irgendwie eine Chance hat, an ihn ranzukommen. Das ist halt, also wie gesagt, da finde ich halt dieses Bild vom Dr. Muffet mit der Pistole gegen Airwolf mit den Raketenwerfern ist halt wirklich ein Paradebeispiel für die Serie, weil das immer so ausgeht eigentlich. Die könnten sich alle mit Pistolen eigentlich nur gegen ihn stellen. Das hat den gleichen Auswirkungen, ob sie mit Pistole oder mit MiG gegen ihn kämpfen.
Ja, Airwolf ist ja auch irgendwie ganz schön gepanzert, ne? Also man sieht ja auch, wie dann Kugeln an ihm abprallen zum Teil.
Es ist alles gepanzert, selbst die Luftschächte, die einen für die Turbinen sind gepanzert. Er hat nur eine einzige Schwachstelle, das wird dem Pilot erwähnt, und das ist der Einfüllstutzen, der vorne dran ist, um ihn per Luft zu betanken. Wenn man dort hineinschießen würde, würde der ganze Helikopter in die Luft fliegen. Also so ein bisschen der Schacht des Todessterns.
Auch sehr, sehr, sehr klasse, ja, okay. die Spannung entsteht, glaube ich, eher dadurch, wann taucht Airwolf auf, ne? Also oft ist es ja dann irgendwie so, sie haben Probleme, da irgendwie zu dem Hubschrauber hinzukommen, sie müssen da schnell hin, sie sind unter Beschuss, sie müssen sich in Deckung werfen und müssen irgendwie gucken, dass sie zu dem Hubschrauber kommen. Aber sobald der dann mal abhebt, ist das Ding gelaufen, ja.
Ich finde es ja auch interessant, dass bei vielen Folgen halt, die wären schon nach 5 Minuten fertig, wenn sie einfach schon mit Airwolf hinfliegen würden. Zum Beispiel auch bei dieser Folge, von der ich erzählt hatte, wo sie St. John befreien wollen, da haben sie dann Airwolf dabei, haben den aber irgendwo gelagert und gehen dann halt zu viert zu Fuß in das Lager rein. Anstatt, dass sie einfach mit Airwolf reinfliegen und sowieso alles niederballern, was sie ja sonst immer machen. Nee, da gehen sie zuerst hin, werden gefangen genommen und müssen dann später mit Airwolf befreit werden.
Ja, es gibt auch eine Folge, wo er nach Russland geht, um einen amerikanischen Spion mit seiner Familie aus Russland rauszuholen. Und dieser Spion will allerdings seine Familie eben nicht zurücklassen und da gehen sie dann auch zu Fuß hin.
Macht Sinn, wenn man den besten Helikopter der Welt hat.
Ja, vor allem, also das Lustige ist ja ich würde es ja verstehen, wenn die Familie sich jetzt sonst irgendwo in einem dichten Ballungszentrum aufhält oder so, aber nee, die Familie versteckt sich halt auch in so einer Waldhütte. Und dann gehen sie da eben zu Fuß hin und versuchen die Familie zu überzeugen, werden aber allerdings dann von bösen Russen überrascht, die, oh Wunder, auch mit Hubschraubern auftauchen und sie dann in diesem Haus belagern und sie kommen halt aus dem Haus nicht raus. Und tatsächlich ist es dann so, dass es dem Hawk gelingt, sich davon zu schleichen und Airwolf zu holen. Das Problem ist da allerdings, dass Airwolf komplett unbewaffnet nach Russland, ich wollte sagen einmarschiert, hinfliegt, um unentdeckt zu bleiben. Und irgendwie gelingt es ihm aber dann mit waghalsigen Flugmanövern, keine Ahnung, auch die russischen Hubschrauber als auch die Bodenfahrzeuge alle auszuschalten. Fragt mich nicht wie, aber er schafft's auch so.
Zu den Flugmanövern muss man halt auch sagen, dass das halt auch was ganz Großartiges in der Serie ist. Also ich bin jetzt kein Helikopterpilot und ich weiß nicht, wie schwierig einige Sachen sind. Aber wenn man sich so viele der Folgen anschaut, dann wirkt das schon so, dass die Leute, die da am Steuerknüppel von Airwolf sitzen, es gehörig drauf haben. Also wie die teilweise nur ein paar Meter über dem Boden da lang fegen, das ist schon sehr beeindruckend. Also natürlich ist auch viel mit Kameraeinsatz, also versuchen sie ein Looping häufiger zu suggerieren, was dann aber gar kein Looping ist, sondern halt diese, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn man 180 Grad nach oben fliegt und dann halt eine Drehung macht, um dann wieder nach unten zu fliegen.
Ist das nicht der Immelmann? Aber kann man Immelmann den überhaupt mit einem Hubschrauber machen, einen Immelmann? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, oder?
Also ich glaube sogar mal gelesen zu haben, aber das ist auch wieder so alles vages Halbwissen, dass es sogar schon mal jemand geschafft hat, mit dem Helikopter auch ein Looping zu machen. Aber das war so eine Sache von einem Stuntman, der das dann halt, was weiß ich, wie viele Jahre probiert hat, bis er es hingekriegt hat. Aber keine Ahnung, ob das auch wirklich der Wahrheit entspricht. Aber ansonsten sind halt wirklich diese Flugaufnahmen echt beeindruckend. Also das sieht schon richtig gut aus in der Serie.
Da ist auch, glaube ich, eine Menge, das war ja auch so ein bisschen das Problem der Serie, dass die Produktionskosten halt extrem hoch waren, ne? Auch Sicherheit durch den Hubschrauber geschuldet.
Ja, also ich glaube, es kam halt insgesamt dann, warum die Serie abgesetzt worden ist, dann halt mehrere Sachen zusammen. Also natürlich sind diese Produktionskosten mit so einem Helikopter schon ein komplett anderes Terrain, als wenn du halt irgendwie wie bei ein Colt für alle Fälle einen Pickup-Truck hast, wo die halt dann auch die Autoindustriefirma da was weiß ich wie viele hinstellt für die Serie, die du verschrotten kannst. Dieser Bell 222, ich weiß jetzt nicht, was der kostet, aber davon hatten die halt nur einen. Da muss man halt auch aufpassen, den kannst du nicht einfach mal so verheizen. Das Ding kostet unheimlich viel. Die ganzen Spritkosten für einen Helikopter sind immens. Das ganze Team drumherum, also da waren die Produktionskosten schon sehr hoch. Dann hast du noch einen Schauspieler, wegen dem du dann in der dritten Staffel häufiger die Drehtermine verschieben musst. Dann gehen da nochmal die Kosten nach oben. Und dann ist auch nochmal der Creator nach der zweiten Staffel ausgestiegen und hat gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf. Dann hast du dann halt am Ende der dritten Staffel, überlegst du dir dann, was machen wir? Wir haben diesen John Michael Vincent, der wird wahrscheinlich einiges kosten. Ernest Borgnine kostet wahrscheinlich nicht gerade wenig als Oscar-Gewinner. Und dann sind sie halt immer auf die Idee gekommen, okay, wir schmeißen alle raus oder also wir machen Schluss, machen Airwolf 2 mit einem komplett neuen Cast, die halt wahrscheinlich alle weniger verlangt haben und extrem wenig Flugaufnahmen. Oder wir recyceln sogar noch Flugausnahmen aus der zweiten und dritten oder aus den früheren Staffeln. Und naja, das war dann halt wahrscheinlich in der Produktion halt um einiges günstiger, kam bei den Fans halt aber gar nicht gut an und ist ziemlich gefloppt und dann war dann halt Schluss.
Hast du die Folgen von Airwolf 2 angesehen?
Ich habe mir die Pilotfolge angeguckt, weil ich mir gedacht habe, na okay, schau es mir mal an, die liefen ja auch in Deutschland anscheinend, also ich konnte mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. der eine Hauptdarsteller, der dann halt St. John, also den Bruder von Huckleberry spielt, der halt dann doch wieder aufgetaucht ist. Das ist halt der Sohn von Dick Van Dyke, ziemlich bekannte Größe in Amerika, der halt auch Mary Poppins Film, den Schornsteinfeger, gespielt hat. Der Sohn hat halt bei einigen Serien mitgespielt. Der hatte zum Beispiel bei der Battlestar Galactica, bei den späteren Folgen der Battlestar Galactica Serie mitgespielt. Und dann auch später bei einer Krimiserie zusammen mit seinem Vater. Aber sonst ist das halt eher so, er hat eher B-Schauspieler.
Mhm. Ja, die ganze Riege wurde ausgetauscht, ja.
Genau, komplett. Also Hudson, Huckleberry Hawk, warum ich immer auf Hudson Hawk komme. Ja, anscheinend muss ich mal über diesen Film reden. Ja. Also Huckleberry Hawk landet im Krankenhaus, wird dort dann am Schluss von seinem Bruder rausgeholt, bevor er umgebracht werden kann. Man weiß nicht, was mit ihm passiert. Dominic Santini stirbt bei einem Helikopter-Explosion. Seine Rolle wird halt von seiner Nichte dann übernommen. Und dann kommt halt als drittes ist dann noch irgendwie ein Pilot mit dabei, der halt wohl für die CIA arbeitet und dann auch den Helikopter fliegen kann. Und auch Archangel wird durch einen anderen Agenten der Firma ersetzt. Mhm. Und man sagt, Archangel wurde irgendwo, glaube ich, nach Südamerika versetzt. Man weiß nicht, was mit ihm ist.
Ja, da auf irgendeiner Plantage, keine Ahnung, Kaffee pflücken.
Mit seinem weißen Anzug.
Das ist ja sowieso. Oder Plantagen leiten, ja genau.
Das ist ja auch so eine Frage, wo ich mich immer gefragt habe, also warum tragen alle Mitglieder dieser Firma immer komplett weiß? Wollen sie damit irgendwie zeigen, haha, guck mal, wir sind die Guten, wir tragen weiß?
Das ist eine gute Frage. Seine Assistentin trägt ja auch immer ein weißes Kleid, ne?
Genau, also alle, die für die Firma arbeiten, Festangestellte, sage ich jetzt mal, sind immer komplett in weiß angezogen.
Ja, das ist ja also ganz ehrlich, ich habe du hast es ja wirklich versucht und wir haben jetzt auch drüber gesprochen, aber ich habe bis jetzt immer noch nicht verstanden, was ist eigentlich die Firma?
Das ist irgendeine geheime Untergruppierung von der CIA.
Ja, ja, so.
Aber was genau, das ist, es gibt wohl noch so ein ganz oberes Tier, also der auch der Chef von Archangel ist, der wird Zeus genannt.
Okay.
Ich glaube, sehen tut man den nie. Also keine Ahnung. Also das ist auch eigentlich vollkommen irrelevant für die Serie, glaube ich.
Ja, also, aber du merkst irgendwie, die Gesamtkonstruktion der Serie ist schon nicht so einfach, ne? Also.
Ja, es ist halt dünn. Also die Erklärung. Aber das ist insgesamt was halt viele Sachen, die halt einfach nicht erklärt werden. Zum Beispiel auch der Bruder St. John, den er ja ewig sucht. Ist der nun in Kriegsgefangenschaft oder ist der irgendwann mal befreit worden von der Firma und arbeitet geheim für die? Oder was ist mit dem? Und dann in der vierten Staffel, da befreien sie ihn dann aus Kriegsgefangenschaft, aber nicht Vietnam, sondern irgendwo anders, wo er dann im Geheimauftrag für die Firma war. Wo ich aber vorher überhaupt keine Erklärung dafür gefunden habe, dass das vorher irgendwann mal erwähnt worden ist. Mhm. Es ist halt alles so, das ist halt noch so diese typische 80er-Jahre-Serien. Man hat eigentlich diesen Fall der Woche oder das Abenteuer der Woche. Und bei Airwolf haben sie halt noch so ein paar Punkte mit eingearbeitet, wo sie dann halt so ein immer wiederkehrende Themen halt haben, wie halt diesen St. John, wie die Firma, sind das nun die Guten oder nicht? Aber das waren halt nicht die Punkte, worauf sie sich halt, worauf sie so den großen Wert gelegt haben. Das war einfach storymäßig halt was man immer wieder erwähnt hat, um vielleicht auch die Leute ein bisschen bei der Stange zu halten, aber richtig erklären wollte man das nicht.
Ja, das ist vielleicht auch das große Problem gewesen, was der Serie so ein bisschen gefehlt hat, weil eigentlich so die Grundannahmen oder die Grundvoraussetzungen wären gegeben, da eine schöne Thriller-Action-Serie zu machen, rund um diesen Hubschrauber, ein bisschen so kalter Krieg, Spionage und so, alles, was sie in der ersten Staffel ja angerissen haben auch. Aber daraus haben sie dann nicht so viel gemacht, ne? Das hast du ja gesagt, die sind ja dann davon weggegangen in der darauffolgenden Staffel, so ein bisschen von der Thematik, und haben dann viele Sachen nicht weiter vertieft.
Ja, das ist auch, das würde ich dann jetzt schon mal vorweggreifen, das wäre eigentlich was ich fürs Fazit mir aufgehoben hatte, ist aber, dass, glaube ich, Airwolf eine Serie ist. Wir haben ja jetzt gerade diese Schwemme an Remakes von Sachen aus den 80er Jahren. Wir hatten den A-Team-Film, wir hatten eine neue MacGyver-Serie. Jetzt habe ich die Werbung gesehen, dass es jetzt auch in Deutschland kommt, die neue Magnum-Serie. Das sind alles so Serien, wo ich sage, das brauche ich nicht. Mhm. Da finde ich die Originalserien so gut, da schaue ich mir das Original an. Da brauche ich die ganzen Remakes nicht. Airwolf ist aber eine Serie, wo ich der Meinung bin, wenn die da ein Remake machen würden und würden das, was gut war an der Serie, also diesen wirklich super coolen Helikopter, wieder aufleben lassen und sich ein bisschen mehr Stringenz in den ganzen Handlungen, also so wirklich so einen Arc erschaffen würden, der halt über eine ganze Staffel erzählt wird. Können dann natürlich immer noch gern ihre Folge der Woche machen, aber das dann einfach so noch so ein paar Sachen im Hintergrund einfach besser geregelt werden, wäre das wirklich eine Serie, wo ich mir ein Remake wünschen würde, wo ich auch glauben würde, das würde richtig cool ankommen.
Meinst du echt, sowas würde noch funktionieren? So dieses klassische, ja, wie es eben auch bei Knight Rider war, so ein Held und sein hyperintelligentes, keine Ahnung, Gefährt, Auto, Flieger, Raumschiff, irgendwas.
Ich glaube nicht der eine Held, sondern du müsstest halt, was ja auch bei dieser Serie ein bisschen komisch ist, weil eigentlich wird in der Pilotfolge gesagt, dass der Helikopter für 3 Leute konzipiert ist und sie fliegen den Helikopter immer zu zweit.
Ja, sie haben häufig irgendwelche Zivilisten, meistens Frauen dabei, die sie aus gefährlichen Situationen befreien und die dann übrigens auch alle wissen, sehr, sehr lustig, die dann übrigens auch alle wissen, ja, Airwolf, dieser geheime Kampfhubschrauber, hier übrigens das geheime Versteck da oben irgendwo in diesem Vulkan. Also zig Zivilisten gibt es da im Laufe der Serie, die in das Geheimnis rund um Airwolf eingeweiht werden, aber die CIA, die Firma, die schaffen es nicht herauszufinden, wo ist dieser Hubschrauber, wie kriegen wir nur den Hubschrauber da? Wir könnten sie einfach mal ein Dutzend Zivilisten wahrscheinlich gefangen nehmen und die mal verhören und innerhalb kürzester Zeit würden sie herausfinden, wo sich Airwolf befindet.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber ja.
Naja, um dann wieder auf diesen Punkt zurückzukommen, also ich glaube nicht, dass es funktionieren würde mit der eine Held und seine, also wie es halt auch bei Nightwinder im Intro ist, ein Mann und sein Auto. Das würde heutzutage nicht mehr funktionieren. Aber du kannst ja die Helikoptercrew, dann vielleicht noch einen Techniker dazu, der gar nicht mitfliegt, dann die Leute von dieser Geheimorganisation ein bisschen mehr involvieren. Okay, du hast natürlich die Probleme, Amerika heutzutage ja anscheinend nicht mehr die Cojones hat, sich gegen die Bösewichter in Hollywood so richtig aufzulehnen, also wie in den 80er Jahren, wo halt immer benannt worden ist, der Russe ist der Böse, der Libyer ist der Böse, die in Südamerika sind die Bösen.
Ja, das ist halt
gibt's ja heutzutage nicht mehr.
Ja, doch, ich würde sagen, der internationale Terrorismus und ja. Afghanistan und sowas, das ist alles.
Aber schon. Du könntest ja mit Nordkorea, also ich sag da nur diesen Film von Seth Rogen, The Interview oder sowas, den sie dann ja sogar zurückgezogen haben, nachdem sich Nordkorea beschwert hatte. Also du hast halt nicht mehr diese Feindbilder, diese nationalen Feindbilder.
Ja.
Okay, du könntest natürlich gegen den Terrorismus gehen, aber ich glaube, das könnte funktionieren, so eine Serie. Also ich hätte da echt Lust drauf, auf ein gutes Remake von Airwolf. Kann man ja auch vielleicht einfach nur einen Film machen, einen guten.
Ja, ich weiß es nicht. Ich finde so diese Sachen, auch wenn es mehrere sind, so technisches Gadget, irgendwie ein Auto, ein Hubschrauber, sonst irgendwas. Ich finde, das hat sich in den 90er Jahren überlebt. Gab es denn da noch irgendwas? Mir fällt noch Viper ein. Das war 90er Jahre, ne?
Mhm. Ja, Viper, dann später gab es nochmal eine neue Knight Rider-Serie.
Knight Rider 2000, irgendwie sowas.
Und dann noch so ein Knight Rider-Team, wo halt alle ihr Fahrzeug hatten.
Ja,
also wo es mehrere Fahrzeuge gab.
Ich weiß nicht.
Ansonsten, schwer zu sagen. Aber ich glaube, das würde funktionieren. Warum sollten die Kinder von heutzutage nicht ihren Spaß an irgendwelchen Autos oder Hubschraubern haben wie wir damals? Also ich glaube, Matchbox-Autos verkaufen sich heutzutage immer noch so gut wie damals.
Das würde ich, ja,
bin mir nicht sicher. Okay.
Ja, schwer.
Vielleicht nicht mehr ganz so gut, aber sie verkaufen sich trotzdem noch, weil es gibt sie. Also.
Die Frage ist, ob so eine Serie ob die Serie damals für Kinder gemacht war schon, weil sie ist ja schon sehr hart und düster.
Also Belisario hat das für Erwachsene gedacht, aber ich glaube, also das Hauptpublikum in Deutschland, glaube ich, war eher so die Jugend und die Kinder.
Ja, aber würde so eine Serie heute bei den Kids, ich sag mal den Kids von heute, würde das ankommen oder wäre das dann auch eher wieder so ein Ding, was dann unsere Generation gucken würde und sagen würde, ach guck mal, so ein Airwolf-Remake ist ja cool und dann ab zu Netflix. Ich glaube, das wird schwierig.
Ich weiß es nicht. Das ist halt immer so die Frage. Man kann das, glaube ich, schwer nachvollziehen. Also wir schimpfen ja immer über die Jugend und die Generation, die neue Generation. Die sitzen nur vorm Computer, die wissen nicht mehr, was gut ist. Unsere Hobbys von damals, die werden alle nur, also haben die kein Interesse daran. Aber so wirklich wissen tun wir das, glaube ich, auch nicht. Also da glaube nicht, dass es da irgendwelche statistischen Erhebungen gibt, was solche Jugendlichen heutzutage machen. Das gibt's halt, wie gibt's in dem Bereich, wie viele Stunden sitzen sie vorm Computer oder so. Mhm. Aber ich glaube, es gibt keine statistischen Erhebungen über den, zum Beispiel, wie viele Stunden spielt jetzt ein Kind mit seinen Bauklötzen, ein kleines Kind oder sowas.
Ja, es ist, also darum ging es mir gar nicht so sehr. Für mich war es so ein bisschen, ich versuche mich da immer in so meine Kindheitserinnerungen reinzuversetzen, gerade bei so alten Serien. Warum habe ich die denn geguckt? Und ich habe zum Beispiel Colt für alle Fälle, habe ich jetzt nicht geguckt, um herauszufinden, was hat er denn diesmal für einen Fall, sondern weil ich Stunts sehen wollte. Und Knight Rider habe ich geguckt, weil ich Kid sehen wollte. Und A-Team habe ich geguckt, weil ich sehen wollte, wie sie... Ja, keine Ahnung, irgendwie rumballern.
Wie sie schießen, ohne irgendjemanden ja, zu verletzen. Ja,
und Airwolf halt, wann kommt endlich der Hubschrauber? Also man hat sich durch eine 45-Minuten-Serie teilweise gequält. Man hat auch gar nicht verstanden, worum es da genau ging, um halt irgendwie 5 Minuten lang den Hubschrauber in Action zu sehen. Das war doch eher das, warum man das geguckt hat, oder?
Ja, aber ich glaube, diese Faszination von diesem Hubschrauber wäre auch heutzutage noch da, mhm. weil der auch heutzutage einfach noch ein cooles Gadget ist.
Müsste man dann viel mehr in den Vordergrund packen dann sowas.
Ja, also der müsste halt schon ziemlich zentral sein, aber man könnte trotzdem, glaube ich, noch gute Geschichten drumherum erzählen.
Mm-hmm. Wir wissen es nicht. Gibt es irgendwelche Remake-Sachen? Ist doch immer die Frage, die wir uns am Ende stellen.
Also ich weiß nur, dass es von Airwolf, aber das war schon zu der Zeit damals halt noch Hörspiele gab, wo sie dann halt teilweise alte Folgen genommen haben, neu eingesprochen haben, mit teilweise der gleichen Cast. Und halt auch noch eigene Geschichten dann halt vertont haben. Das war bei Europa, die halt bekannt sind für ihre ganzen Hörspiele. Mm. Aber von irgendwelchen Remakes oder sowas habe ich jetzt nichts gehört.
Die Serie hat doch gar keinen Abschluss gefunden, ne? Da war einfach wieder so eine letzte Folge, so ein ganz normaler Fall der Woche und dann war Schluss.
Genau, also wenn man halt diesen Übergang von Airwolf 1 zu Airwolf 2 sieht, das war eine ganz normale Folge und dann halt wurde in der 4. Staffel am Anfang halt die Crew ausgetauscht, das wurde halt erzählt, aber halt auch so in den ersten 5 bis 10 Minuten für die meisten Charaktere. Und wie dann die 4. Staffel zu Ende ging, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung.
Keine Ahnung, ja.
Weil die war halt auch vollkommen für die Katz, also die hat mich auch null interessiert.
Mhm. Sebastian, Frage, die wir uns ja immer am Ende stellen, kann man sich das heute noch ansehen? Könntest du ruhigen Gewissens, oder wie hat es sich für dich angefühlt?
Also wie gesagt, ich hatte damals, also als wir uns dann damals, also vor ein paar Wochen dazu entschieden haben, dass wir Airwolf als nächstes Thema haben, hatte ich mich schon ein bisschen gefreut wie ein kleines Kind.
Leuchtenden Augen, Airwolf.
Ja. Ja. Ich hatte halt Airwolf das letzte Mal, glaube ich, so bestimmt Anfang der 90er oder so gesehen und es war halt schon ewig her und die rosa Nostalgiebrille war halt voll aufgesetzt und ich habe mich tierisch gefreut, habe gleich mit der Pilotfolge angefangen. Die ersten 2 Minuten waren der Hammer. Ich war geflasht und habe mir gedacht, das werden die besten Wochen meines Lebens. Und dann habe ich weitere Folgen gesehen und Huckleberry Hawk ist halt extrem hart zu ertragen, dieses Kleinkind, das alles muss passieren, so wie er es will. Er ist der coolste, er ist zu cool, um cool zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also er kommt dir etwas zu trotzig rüber in seiner ganzen Art.
Ja, er ist extrem stoisch, was ja bei einem stoischen Charakter, das kann gut funktionieren, aber bei ihm ist das teilweise so abwesend wirkt das, als wenn er gar nicht mitkriegen würde, was er da gerade macht. Also der wirkt so einfach, als bei mir perlt alles ab. Ich bin so cool, ihr könnt mich alle mal. Ich bin der Beste, ich bin der Größte. Und das geht einem irgendwann mal so auf den Keks. Und auch dann die ganzen Folgen, das ist halt teilweise, es gibt ein paar richtig gute Folgen, wo das sind aber meistens die auch, wo halt Airwolf ziemlich im zentralen Punkt steht, also der, wo er häufig zu Einsatz kommt.
Ja.
Und die erste Staffel habe ich noch einigermaßen gut überstanden, habe gesagt, ja, okay, komm, das ist halt Trash, Trash ist halt so, 80er Jahre Trash, gibt's guten Trash, es gibt mittelmäßigen Trash, gibt schlechten Trash, aber da ist Airwolf dabei, das ist cool, gucken wir weiter. Und dann kam halt die 2. Staffel, dann wurde diese Frau eingefügt, die einfach eigentlich vollkommen irrelevant ist, dann ging's auf einmal gegen irgendwelche Crime Lords, wo du dir fragst, warum braucht man da einen Kampfhubschrauber, um gegen Crime Lords vorzugehen? Und es wurde immer schlimmer und ich habe mir gedacht, oh mein Gott. Also, abschließendes Fazit. Für die Leute, die diese Serie mit dieser Nostalgiebrille sehen können und über wirklich alles Negative hinwegsehen können. Ja, ihr könnt es euch gerne nochmal anschauen. Alle anderen, die auch nur so ein bisschen das halt dann auch reflektieren wollen mit heutiger Sicht, werden dort, glaube ich, erheblich Probleme haben.
Ja, kann ich mich zum Teil leider anschließen. Also für mich ist die Serie beim Wiederanschauen jetzt auch ganz schön entmystifiziert worden. Also sowohl Airwolf selbst an sich als auch eben also der Hubschrauber, auch wenn er immer noch saugeil ist und total cool, der war für mich immer so dieses Geheimnisvolle. Das ist er jetzt dann irgendwie so auch gar nicht mehr so gewesen. Und ja, die Serie selbst, die hat halt schon ihre Schwächen und sie, auch wenn in der ersten Staffel so ein bisschen schon so zu sehen ist, in welche Richtung sie gehen wollten und was eigentlich auch ganz cool ist, sie haben halt den Pfad dann nicht weiterverfolgt und dann schlingerte die irgendwie noch so rum, ne? Das ist super, super schade. Und ja, Huckleberry Hawk ist halt leider auch echt, ich hab's ja schon eingangs gesagt, für mich ist er ein ganz schlimmer Unsympath. Der trägt halt auch so eine Serie nicht. Wenn es jetzt Michael Knight oder sowas, David Hasselhoff, der hat es halt einfach irgendwie da mehr gebracht, ne?
Ja.
Das ist halt auch so eine Sache, die es leider nicht mehr ganz so geil macht. Also im Endeffekt, ja, schwierig. Nicht mehr so toll gealtert, das Ganze, ne?
Ja, es sollte auch sich auf jeden Fall keine Feministin angucken, weil das Frauenbild in dieser Serie ganz grauenhaft ist.
Das ist hart, das stimmt, ja. Also die sind oft wirklich nur ein bisschen Beiwerk. Auch die toughen Frauen sind oft dann eher so ein bisschen dargestellt, dass sie entweder ein bisschen schusselig sind oder dann doch nicht so ganz den Männern das Wasser reichen können.
Und immer Huckleberry verfallen.
Ja, was ich auch nicht verstehen kann. Also du hast ja gesagt, er sitzt ja die meiste Zeit nur schweigsam, stoisch guckend an seinem See, spielt Cello. Puh. Ja.
Was mir auch noch kurz aufgefallen ist in der Recherche, da weiß ich halt nicht, inwiefern wirklich Airwolf bei den Leuten so präsent ist oder besser gesagt, ob das wirklich so die Kultserie ist. Weil ich hatte mir halt gedacht, also wenn du mit Leuten über Airwolf sprichst, also du erwähnst das irgendwo, kennt jeder irgendwie. Aber dann habe ich mal im Netz gesucht halt bei der Recherche nach Airwolf-Fanseiten halt, weil eigentlich ich dachte, okay, wo kann ich mehr Informationen über die Serie kriegen als irgendwelche Fanseiten? Nichts habe ich gefunden, keine einzige Fanseite. Und da ist dann die Frage, ist Airwolf wirklich so eine Serie dann gewesen? Wir haben sie alle geguckt, aber sie zählte nie zu den Lieblingsserien von irgendwelchen Leuten. Also sie haben sie alle gut gefunden oder haben allen Spaß gemacht, aber es war nie die eine Serie, wo sich jetzt irgendjemand gesagt hat, das ist die beste Serie, da muss ich jetzt mir irgendwie eine Fangruppierung oder sowas gründen oder irgendwas. Findet man ja sonst meistens immer irgendwie bei irgendwelchen Serien.
Ja, die... Ja, muss ich dir recht geben. Ich glaube auch, dass da nicht so viel von übrig geblieben ist. Also den Namen kennt man, kennt auch den Soundtrack, die Titelmelodie. Und ich glaube, das ist so ein typischer Fall von, da hat man bessere Erinnerungen dran, als es dann wirklich ist irgendwie.
Ja.
Ja. Haben wir noch was?
Lass mich überlegen. Also bei mir sieht das eigentlich alles sehr abgegrast aus.
Das ist doch schon mal immerhin etwas. Ich glaube, wir haben uns auch jetzt wirklich sehr lang und ausführlich über die Serie unterhalten. Hoffentlich waren wir jetzt aber auch nicht so ungerecht mit der ganzen Sache.
Werden wir erleben, wenn der Shitstorm über uns hereinbricht.
Ja, glaube ich eigentlich nicht. Nee, ich denke schon. Die Serie hatte eben so ihre Probleme, auch von der Seite der Darsteller, von der Seite der Produktion und so weiter. Aber klar, ansonsten, es ist und bleibt eine schöne Serie der 80er, über die man mal gut nochmal sprechen konnte. Das auf alle Fälle, ne?
Ja, also auch wenn jetzt diese Besprechung fertig ist, gib mir ein paar Monate und ich werde wieder mit der Nostalgiebrille an die schönen Zeiten zurückerinnern, die ich mit dieser Serie hatte. Also es ist jetzt nicht so, weil wir jetzt über die Serie gesprochen haben, dass ich sie jetzt deswegen verteufeln werde und mir sage, boah, so ein Mist, darüber will ich nie wieder reden. Weil ich muss ganz einfach sagen, als Kind hatte ich mit dieser Serie ziemlich viel Spaß gehabt. Mhm.
Ja, also denke ich auch, sie hatte vielleicht nicht so den Impact, wie man sich so das Ganze gedacht hat. Da war Knight Rider einfach viel, viel stärker und hatte viel mehr Sympathiepunkte auf seiner Seite. Ja, ein bisschen bei mir etwas entmystifiziert, entzaubert. Ich hatte es ja schon gesagt. Ja.
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 Kann ich d'accord gehen.
Verdammt, sind wir schon wieder einer Meinung. Mist.
Ja.
Okay, wollen wir noch ein paar Mitteilungen an die Zuhörer da draußen? Haben wir da noch irgendwas zu sagen oder beenden wir das hier?
Ja, halt wieder dieses Typische. Es wäre nett, wenn ihr uns eure Kommentare irgendwo hinterlassen würdet auf den verschiedenen Kanälen, wo wir zu finden sind. So ein bisschen Feedback ist halt immer ganz gut, um halt auch, dass wir unsere Produktion und unser Schaffen halt einfach voranschreiten können und vielleicht Verbesserungsvorschläge dann auch wahrnehmen können und uns verbessern, weil wir wollen ja auch immer besser werden. Die Frage ist ja, was bringt's, wenn hier zwei Leute reden über Sachen, die sie interessiert, aber keinen anderen interessiert?
Ich hoffe doch, da sind noch viele da draußen, die es interessiert. Ja,
ja. Ja, also ich kann mit dir sowieso immer die ganze Zeit darüber reden, Dominik, egal ob Leute zuhören oder nicht, mir selber macht Spaß. Aber auf jeden Fall wäre es halt nett, wenn ihr auch irgendwo bei, wo wir sind, halt iTunes oder sowas eine Bewertung hinterlassen würdet. Umso besser ist umso besser.
Genau,
damit
ja.
Damit halt auch einfach andere auf uns aufmerksam werden. Könnt ihr einfach auch unsere Links weiter schicken an Leute, die ihr glaubt, die das interessieren könnte.
Ja, das ist
mehr so. Habe ich eigentlich nicht zu sagen.
Ja, das obligatorische Betteln am Ende um die 5-Sterne-Bewertung.
Ja, natürlich.
Nein, auch einfach aus.
Wir kriechen zu Kreuze, wenn es sein muss.
Einfach aus dem Grund, weil es schon nicht ganz so einfach ist, einen Podcast gut zu platzieren. Und da sind wir einfach so ein bisschen auch auf die Zuhörer angewiesen, dass die so ein bisschen uns unterstützen, helfen, dass wir da ein bisschen mehr kommen. Wie gesagt, wir machen das jetzt erstmal aus dem Spaß heraus. Aber ja, wollen wir mal schauen, wohin das Ganze noch geht. Demnach genug gebettelt, würde ich sagen. Okay, Sebastian, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir uns dann so raussuchen, ne?
Ja, okay.
Alles klar.
Bis dann.
Bis dann. Ciao. Ciao.